Lenny, Xenia, ich will heute meinen Namensvetter sprechen lassen und eine interessante Frage stellen lassen. Mhm. Deshalb kommt das direkt mal hier.
Hey Leute, ich habe mal eine Frage. Es gibt ja so Filme, die als absolute Meisterwerke gefeiert werden und die jeder liebt. Nur man selbst kann damit nichts anfangen. Bei mir sind das Psycho von Alfred Hitchcock und jetzt wird's gefährlich, Shiros Reise ins Zauberland. Das ist nämlich der absolute Lieblingsfilm meiner Freundin. Wenn sie davon hört, bin ich wahrscheinlich geliefert. Aber wie sieht das bei euch aus? Welche hochgelobten Filme lassen euch völlig kalt? Ach, und bevor mein Filmgeschmack komplett auseinandergenommen wird, meine drei absoluten Lieblingsfilme sind Die Jagd, Die Zwölf Geschworenen und Prinzessin Mononoke. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Schöne Grüße und vielen Dank für den Podcast.
Oh, danke, Grüße, Jonas.
Bitteschön.
Also erstmal starker Filmgeschmack.
Ja. Ja, ich finde es aber auch witzig, dass ein hochgelobter Film, den er überhaupt nicht leiden kann, Chihiros Reise ins Zauberland ist, aber einer seiner Lieblingsfilme ist Prinzessin Mononoke.
Das finde ich auch interessant, weil man könnte ja dann argumentieren, er mag vielleicht einfach keine Animes, aber
Ich glaube, ich würde gerne einfach mal die Begründung auch wissen.
Ich würde gerne diesen Jonas hier im Podcast haben, damit wir ihm diese Fragen stellen können.
Okay.
Nein.
Okay. Bleib hier.
Das ist mein Abschied von dieser Welt.
Nee, warte, du kannst bleiben, indem du uns jetzt mal erzählst, welchen hochgelobten Film du hast, Jonas.
Mit welchem ich nichts anfangen kann. Da gibt es so ein paar Filme. Das Ding ist, das muss ich aber dazu sagen, als ich so 16, 17, 18 war, habe ich sehr viele Filme geschaut, die so als die besten Filme aller Zeiten gelten, die auf jeglichen Listen drauf sind.
Haben wir das nicht alle gemacht?
Ja, und ich glaube, es gibt halt so ein paar Filme, die muss man erst später schauen. Und bei mir war das zum Beispiel, ich konnte mit Citizen Kane nie so viel anfangen, aber ich habe den halt so mit 17 geschaut. 2001 konnte ich auch nicht so viel anfangen, obwohl ich Science-Fiction-Fan bin. Und ich bin halt auch nicht so der allergrößte Kubrick-Fan. Ich finde, seine Filme sind sehr steril, das mag ich nicht so sehr. Und auch so Schande über mein Haupt, aber Blade Runner finde ich auch so ein bisschen langweilig. Aber das sind alles drei Filme, die würde ich gerne mal noch mal im Kino anschauen, weil das noch mal anders wirkt. Und ich finde, ich habe auch, als ich 16 war, Apocalypse Now geschaut, fand ich ein bisschen langweilig. Dann habe ich den vor ein paar Jahren hier in dem Final Cut, hieß der, glaube ich, ja, im Kino gesehen und fand den extrem gut.
Mhm. Okay. Bei Apocalypse Now, beim ersten Mal bin ich auch eingeschlafen in der zweiten Hälfte und dann habe ich ihn nochmal geguckt und fand den dann auch viel besser. Das ist so ein guter Pick, finde ich, dafür.
Verständlich. Was ist dein Pick?
Bei mir ist es prominent schon Forrest Gump. Also das ist nicht unbedingt einer meiner Lieblingsfilme oder ich konnte da nie mit so richtig connecten, obwohl der ja so geliebt ist von vielen. Ich finde, da ist einfach dieser Wohlfühlaspekt schon bei mir da, aber ich fand den immer so ein bisschen schwierig irgendwie in seinem Messaging. Da könnte ich jetzt ein ganzes Essay drüber machen, aber mache ich erstmal nicht. Ich finde, ansonsten ist es bei mir noch Clockwork Orange. Also da war ich auch, der hat immer nie viel mit mir gemacht. Ich fand den auch eher langatmig / zu schräg teilweise. Aber ich habe, bei mir ist es auch her, dass ich den geschaut habe, vielleicht muss ich den dann auch nochmal ein Go geben. Und ja, das sind die beiden, die mir jetzt einfallen. Mit dir, Lenny?
Ich glaube, bei mir ist es, das ist vielleicht das Kontroverseste. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass du, Xenia, diesen Film liebst. Und es ist bei mir Interstellar. Ich finde so.
Oh, krass, okay.
Also ich kann objektiv kann ich diesen Film sehen und ihm sagen, oh, der ist fantastisch. Aber ich persönlich bin einfach so, ja, okay. Es ist so.
Oha, hast du nicht geweint?
Also,
als Matthew McConaughey
geweint hat?
Doch,
warst du nicht überrascht, dass da plötzlich Matt Damon im Film
oder
war?
Ja, aber Soundtrack.
Aber ja, ich weiß, also wirklich, also objektiv, ich sehe das auch alles.
Sorry, weißt du, bei uns beiden war es okay, bei Lenny jetzt
aber einfach so, du, wirklich Schande über den Haupt. Nein, Spaß. Ich dachte, wir wären hier in der sicheren Zone einfach. Ich bin nie in der sicheren Zone. Aber lass mich doch mal kurz, bitte.
Okay, okay. Ja.
We listen and we don't judge.
You judge a lot. A lot. Das ist wirklich krass. Es ist einfach was Persönliches. Also so, ich habe ja schon gesagt, so objektiv sehe ich so alles. Soundtrack ist ultra geil, den höre ich tatsächlich auch noch immer wieder, aber ich finde, mittlerweile ist halt wirklich so dieses Ding, dass Matthew McConaughey da so weint, das ist einfach ein totales Meme geworden. Das ist
alright,
wirklich
alright,
so.
Alright, alright, alright. Okay, also das heißt, du magst einfach keine zwischenmenschlichen Beziehungen.
Exakt,
und Emotionalität.
Nee, sobald etwas zum Meme geworden ist, ist es für Lenny so, geht nicht mehr.
Nee, geht nicht mehr. Nein, aber ich glaube, das große Problem bei diesem Film ist auch, dass ich ihn nie im Kino gesehen habe, sondern einfach bei mir dann irgendwann zu Hause auf dem Fernseher, und ich glaube, das ist so das, weswegen es nie
auf dem iPod.
Ja, auf dem iPod, so wie Christopher Nolan das gewollt haben würde.
Ja. Haben, tun,
tun kann.
Genau. Finde ich, sind aber auch alles starke Beispiele.
Ja, außer
jetzt werden wir direkt gecancelt. Was
ja, finde ich stark. Finde ich einen guten Podcast.
Nee, aber es zeichnet ja auch den Geschmack aus, wenn man nicht alles mag. Vielleicht.
Ich finde es ja auch normal, weil es gibt ja so viele Filme, wo man immer reagieren würde mit, was, du magst sie nicht oder sowas, je nach persönlicher Präferenz. Aber ich finde es auch immer erfrischend. Jetzt zum Beispiel auch bei Der Pate oder sowas, das ist ja fast schon ein Meme, dass man sagt, er ist nicht so gut wie sein Ruf.
Ja, bei Der Pate würde ich halt auch in dieser Liste nennen. Das ist so, ich erkenne an, was er ist, aber ich persönlich bin auch so, ja, okay. Macht halt auch nichts mit mir.
Bei mir war das bei Der Pate auch so, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich den mit einem Live-Orchester gesehen habe, was auch nochmal so ein ganz anderes
Hit. Vielleicht brauche ich das auch bei Interstellar einfach.
Aber ist nicht mit jeder Film mit einem Live-Orchester geil?
Ja, stimmt.
Einfach nur so Dirty Grandpa mit so einem Live-Orchester.
Wenn die da, weiß ich nicht.
Besser, als man denkt.
Nee, oder dann so Shrek und dann sind da die ganzen Bands, spielen live dann ihre Shreks ein, wenn der Film läuft.
Ja, ich finde auch, bei Shrek muss man gar nicht drüber debattieren.
Nee. Guck mal, das wäre doch, sagen würde, ja. Warum gibt es nicht ein Festival, was quasi so einen Film als Thema nimmt und dann spielen halt die Bands diesen einen Track aus dem Film, der in dem Film vorkommt.
Bräuchte ich.
Boah, finde ich geil. Ich habe jetzt auch gesehen, in Singapur gibt es ja eine Shrek World. Also da gibt es das Land Far, was? Far Away. Gibt es halt so in dem Universal Park oder sowas. Ich weiß nicht, was der Universal Park ist, aber ja. Und da gibt es dann so Shrek-Waffeln und dann gibt es so diesen Burger Place von der guten Fee. Oh. Da kann man dann auch die ganzen Sachen aus dem Film bestellen.
Singapur?
Und in Singapur. Und alle waren so, das ist wirklich krass, weil für Amis oder andere, ne, so im eher Westen ist das ja so voll weit weg. Singapur, deswegen ist es wirklich far, far away.
Stark. Will dahin.
Ich habe auch noch eine Mini-News mitgebracht, bevor wir hier mit dem Podcast anfangen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Xenia, das geht jetzt vor allem an dich.
Mhm.
Eine Serie hat jetzt eine neue Staffel offiziell erst jetzt bestellt bekommen.
Was denn?
The Rings of Power.
Ach Quatsch, jetzt wirklich?
Ja, jetzt wirklich.
Dieses Jahr 2025. Wow. Und wann kommt die raus? Ist das auch schon, oder Produktion ist schon im...
Ich glaube, dass sie dann frühestens nächstes Jahr startet. Aber würde ja dann passen mit zwei Jahre dazwischen.
Aber war das nicht so ein ungeschriebenes Gesetz, dass das kommt?
Ja, man weiß es nicht, weil bei Amazon sind sie ja teilweise jetzt auch gerade auf dem Sparkurs, was so neue Sachen angeht. Und Rings of Power hat, glaube ich, die erste Staffel war relativ erfolgreich, aber die zweite hat halt viel weniger Leute abgeholt. Viel weniger... Mhm. So diese wichtigen Zahlen und Metriken eingeholt, wie jetzt die erste Staffel. Und deshalb, und es hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, bis das offiziell bestätigt wurde, dass eine dritte Staffel kommt.
Und die haben doch auch den Writers Room jetzt nochmal ausgetauscht und sowas, oder?
Ja, aber es sind so die wichtigsten Personen sind immer noch mit dabei.
Hm.
Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch, du. Jetzt schon so ein paar Monate wieder her, jetzt sage ich, verleite ich mich schon wieder dazu zu sagen, ich
freue mich so auf die Folge.
Aber das ist auch wie so eine toxische Beziehung, die ihr da führt.
Auf jeden Fall.
Ihr werdet eigentlich immer wieder enttäuscht, aber trotzdem ist man so, ja, ganz ehrlich, wir geben ihm noch eine
Chance. Ja, aber es ist halt Herr der Ringe, ne?
Genau.
Aber im Grunde seines Herzens ist er ja gut.
Ja, ja, in der Dosis, also so, das ist wirklich immer wie so eine Entzugserscheinung, weil ich bin dann manchmal genervt, wenn ich so denke, oh, jetzt schon wieder nochmal, irgendwie Wings of Power und so. Und jetzt, also ich bin schon wieder so weit. Das ist krass. Poh, naja, aber wir sind jetzt auch bereit für diesen Podcast.
Deshalb Intro ab.
Wow. Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, heute sprechen wir ein bisschen über die Oscars 2025 und was wir denken, welche Filme denn in den wichtigsten Kategorien gewinnen werden. Wir haben aber auch noch einen Film mitgebracht, über den wir heute ein bisschen sprechen werden, den neuen Witcher-Film. Mhm. Und zu guter Letzt werden wir auch auf die Starts der Woche eingehen. Da ist unter anderem mal Mark Wahlberg mit seiner vielleicht schönsten Frisur überhaupt. Es gibt einen Film über ein Killerspielzeug und wir sprechen heute auch noch, da muss ich jetzt gar nicht irgendwie viel drum herum reden, über die dritte Staffel von The White Lotus, die diese Woche gestartet ist mit der ersten Folge. Aber ja, Oscars werden am 2. März zum 97. Mal verliehen in Los Angeles. Conan O'Brien wird die Show moderieren und die Verleihung findet jetzt auch statt nach den verheerenden Waldbränden. Wenn wir uns dran zurückerinnern, die haben ja sogar die Nominierung haben die auch verschieben müssen, weil das in dem Zeitraum noch echt brenzlig aussah in Südkalifornien. Und ich habe noch so ein paar Besonderheiten mitgebracht. Nämlich Deutschland ist wieder sehr gut vertreten.
Oh,
vielleicht so gut vertreten wie noch nie bei den Oscars. Sowohl Konklave von Edward Berger, Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasulov und September 5 von Tim Fehlbaum sind für mehrere Goldjungen nominiert. und Die Saat des Heiligen Feigenbaums zum Beispiel als bester internationaler Film. September 5 für bestes Drehbuch und Konklave für 8 Oscars. Das ist schon einiges, was wir dieses Jahr abräumen können.
Ja, vielleicht nur kurz zur Erklärung. Die Saat des Heiligen Feigenbaums ist ja der offizielle deutsche Entry. Und Konklave ist aber ja nicht für Deutschland nominiert, obwohl Edward Berger ja für Im Westen nichts Neues ja auch abgesandt hat.
Ja, ja, aber ich habe das trotzdem mal alles mit reingenommen.
Ja, ich meine, das sind ja auf jeden Fall deutsche Persönlichkeiten. Und ich finde es auch irgendwie aber immer noch Sinn. Also ich frage mich jedes Mal, die Saat des Heiligen Feigenbaums ist ja eigentlich kein deutscher Film. Der wird ja auch nur für Deutschland so mit nominiert, weil.
Aber halt hier mitproduziert wurde, ne?
Ja, eine Stellschraube, beziehungsweise halt eine Produktionsfirma halt hier auch in Deutschland sitzt. Und ich finde das irgendwie immer so ein bisschen sehr suspekt.
Das ist ein bisschen geklaut, ne?
Ja, es ist wirklich so ein bisschen geklaut, so als ob.
Das war ja wie mit Jim Jarmusch und Perfect Days, ja. Obwohl der Film ja in Japan spielt.
Wim Wenders.
Ach, Wim Wenders, sorry. Wenders. Ups,
die beiden. Die andere Alliteration.
Die andere Alliteration in meinem Kopf, genau. Weil der ja, ne, aus Deutschland kommt.
Und ich würde aber auch gerne Perfect Days von Jim Jarmusch sehen.
Nee, ich glaube, nee.
Wahrscheinlich wird er die ganze Zeit nur geraucht.
Ja, aber ich will, dass der Film so schön bleibt, wie er ist und nicht, dass Jim Jarmusch dann auch irgendwie so eine.
Nee.
So wirklich nochmal so was sehr melancholisch und traurig ist mit rein.
Aber der Film ist auch sehr. Also er bringt mich immer zu weinen.
Ja, mich auch.
Perfect Days, aber in einer guten
aufgrund von Schönheit.
Ja.
Ich würde aber Perfect Days auch gerne sehen von Michael Bay.
Oh ja.
Keine Alliteration.
Ja. Also kann es kein guter Regisseur sein.
Michael May.
Ja, also wir werden jetzt nicht alle Kategorien durchgehen wie Tonschnitt oder bestes Kostüm, weil ich finde, das
ist. Die sind aber auch wichtig.
Die sind wichtig, klar. Du, aber ich finde das immer. Ja, genau. Ich finde es auch schwierig, sowas zu bewerten.
Ja,
und bei jedem einzelnen Film dann nochmal zurück überlegen, waren die Kostüme jetzt gut? Na? Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Academy Mitglieder. So, Academy-Mitglieder, dass die auch keine Ahnung haben von den einzelnen Kategorien und dass sie dann auch so wahllos irgendwas nominieren, von dem die vielleicht keine Ahnung haben.
Ich frage mich auch, für Tonschnitt musste das nicht eigentlich auch einen Film dann eigentlich mit Kopfhörern auch gucken, um da so richtig drauf zu achten? Es ist, oder, ja.
Neben Kino wahrscheinlich.
Ja, aber so, ich glaube, das Pure erlebst du dann auch wirklich nur über Kopfhörer.
Oder halt andersrum, das muss halt auch auf den beschissensten Boxen gut klingen.
Oh ja, das ist gut.
So also eine, die ganze Zeit immer ausfällt.
Genau. Das muss trotzdem ein guter Film sein. Ja, deshalb, wir werden so die Big Five der Kategorien durchgehen, plus eine zusätzliche. Also es sind bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller und bester internationaler Film. Ja. Sollen wir mal anfangen?
Genau.
Let's go.
Beste Regie.
Okay, wir können auch hier noch einmal an dieser Stelle sagen, also das, was wir sagen, ist natürlich auch korrekt und wird auch eintreten.
Es sind Stein gemeißelt.
Wir lösen hier jetzt so Wetten,
genau.
Dann eine Woche später und dann wetten wir um Geld oder um unsere Ehre.
Ihr müsst mir heute auch so ein bisschen erklären, was mit dem Film auf sich hat, weil ich habe sehr viele der Filme nicht gesehen und ihr beide habt mit die meisten gesehen. Genau, aber bei Beste Regie sind Jacques Audiard für Emilia Perez, Jean Baker für Enora, Brady Corbet für Brutalist, Corley Fargit für Substance, James Mangold für Like a Complete Unknown nominiert. Und ich habe auch so ein bisschen rausgesucht, was die für andere Awards schon gewonnen haben, weil, das wird ja immer so gesagt, zum Beispiel die Golden Globes sind so ein guter Test dafür oder guter Pick dafür, was er auch einen Oscar gewinnen könnte. Und den Golden Globe für die beste Regie hat Brady Corbet für Der Brutalist gewonnen.
Sehe ich auch, ehrlich gesagt, also einen ziemlich guten Kandidaten dafür. Der ist ja auch so ein bisschen. Es ist so interessant, weil ich finde, der ist eigentlich ein Schauspieler gewesen, hat auch in sehr, sehr vielen Artsy-Filmen mitgespielt. Vor allem unbedingte Schauempfehlung, Mysterious Skin von Greg Araki. Also der Typ hat halt auch schon vorher als Schauspieler sich so richtig so cherry-picking, so seine independent Artsy-Filme rausgepackt.
Heißt der sie Brady Corbett? Ich habe immer Corbett, weil ich immer so.
Corbett. Ich bin auch
erwirkt. Ich war bei Jacques Audiard.
Ich bin auch wirklich ein Corbett.
Also er wirkt wie ein
so, und er
hat ja, aber er wird auch Corbett
voll. Und er hat dann ja auch sein Regiedebüt so Vox Lux hier mit Natalie Portman auch gemacht. Also es ist so ein richtiger Artsy-Mensch. Und ich glaube auch, dass er so richtig gute Chancen hat.
Ja, es ist auch so, ich finde, der Brutalist, der war jetzt ja auch am meisten im Gespräch rund um die Oscars. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er einen mit nach Hause nimmt. Ich würde mich natürlich auch über Coralie Fager freuen für The Substance. Oder Sean Baker. Also ich finde auch, Anora ist vielleicht auch so diese Produktion, wo ich am meisten die Daumen drücke jetzt bei den Oscars, also die mir persönlich am besten gefallen hat jetzt von denen. Und wenn es Jacques Audiard wird, fände ich es wirklich sehr skurril, wenn Emilia Perez den, sage ich jetzt einfach mal so, das ist meine Meinung, in beste Regie.
Aber da kommt ja auch noch was von dir zu.
Stimmt, ja, ich sitze gerade an einem Emilio Perez-Video.
Ich bin schon gespannt, weil wir das ein bisschen besonders drehen wollen. Ja, vielleicht zu den anderen Specials, die wir bisher gemacht haben.
Ich muss auch sagen, ich habe Emilio Perez jetzt endlich nachgeholt.
Habe ich auch gesehen.
Und?
Wie fandest du ihn?
Worum geht's denn nochmal?
Ja.
Es geht ganz kurz in zwei Sätzen.
Okay, also es geht um Kartellmachenschaften in Mexiko und um eine Person, die eine Geschlechtsangleichung machen möchte, aber eine sehr ungewöhnliche Rolle einnimmt, und zwar ein Mafia-Boss ist. Mhm. Und Emilia Perez heißt sie in dem Film. Und genau, dann geht es halt um ihre neue Identität, um ihr Leben und auch um so ihre Familie und ihre Ex-Frau oder Frau, Jessie, gespielt von Selena Gomez im Film. Und es ist ein Musical und es ist
Lenny mag ja eigentlich Musicals.
Ja, so ja, mag eigentlich Musicals. Deswegen, ja, das ist so die grobe Geschichte. Aber ich würde sagen, es ist die Geschichte ist sehr wild.
Es ist sehr wild.
Es ist wirklich wild. Es ist halt auch so, dass Emilia Perez diese Transition, die sie durchläuft, als praktisch nutzt, um unterzutauchen, um eine neue Identität anzunehmen, damit niemand mehr sie findet und mit all ihren vergangenen Machenschaften irgendwie noch in Verbindung bringt. Und ich muss persönlich sagen, ich fand ihn okay. Mhm. Ich verstehe diesen Aufschrei und ich finde auch wirklich das Thema mit Transitions und generell diese sehr queere Thematik, die da drin aufgegriffen wird, finde ich den Umständen entsprechend, dass es so eine brisante Thematik ist, auch wirklich sehr gewagt und auch irgendwie nicht ganz so gut umgesetzt. Aber ich glaube, ich verstehe trotzdem, was dieser Film sein wollte. Nämlich auch so ungefähr eine Parodie von einem Musical, habe ich so ein Gefühl. Mhm. Dass wirklich so in den absurdesten Momenten Musical-Szenen eingebaut werden.
Okay.
Und zum Beispiel, es gibt ja diesen From Penis to Vagina-Song, der so richtig viral gegangen ist. Mhm. Aber ich finde, dieser Song wird auch ein bisschen out of context genommen. Und auch wirklich immer nur, weil der ist so absurd, aber der ist auch im Film absurd. Und ich finde, das wirkt auch schon wie eine Überspitzung von dem Ganzen. So, dass es so gezeigt wird, okay, wir machen es extra, drehen wir den Regler auf 180. Und ja, es ist wirklich was total Absurdes. Ich finde, es ist so im Gesamtpaket nicht ganz gut gelöst, aber ich verstehe so, wo dieser Film irgendwie hingehen wollte. Aber es hat sehr viele weirde Wendungen angenommen.
Ich würde immer argumentieren, dass ich finde, dass er das nicht gut juggelt. Also so diese absurden Momente und die ernsten. Ich finde, da das Schwierige an dem Film ist, dass er sich plötzlich so ernst nimmt, obwohl er diese Skurrilität hat. Und ich finde, dann ist er so bei diesen ernsten Themen, die auch voll wichtig sind, nicht treffsicher genug.
Total.
Und deswegen wirkt es manchmal so unpassend. Also ich finde, dieser Film ist so unpassend, ist so das eine Wort, was ich so die ganze Zeit gespürt habe beim Schauen, weil ich finde auch, er hat so seine Momente.
Voll.
Und auch so die Zoe Saldana ist wirklich krass in der Rolle, aber ja, das war es auch. Also ich muss sagen, der ist ja für 13 Oscars.
Für
13 Oscars, das ist unfassbar, weil es gibt ja nicht viele Produktionen, die so viel Oscars haben.
Kannst du eine Hand abzählen.
Ja, Herr der Ringe, die Gefährten hat auch 13 Oscars Nominierungen.
Das ist halt
Titanic und Ben-Hur, glaube ich. Das sind die drei.
Ja, 14, glaube ich, gibt es ja auch noch ein paar, die 14 haben. Ja. Ich glaube, La La Land, ich glaube auch Titanic hat einen mehr oder so.
Mhm. Aber es ist, ich finde es auch krass. Also es ist so, ich finde wirklich, optisch ist dieser Film sehr interessant und auch sieht auch wirklich gut aus. Und auch die Musical-Inszenierungen sind schon stellenweise echt cool. Aber wie du schon so gesagt hast, ist es halt irgendwie inhaltlich ist da ein sehr wildes Konstrukt. Mhm. Und wie die Absichten dann letztendlich dann doch irgendwie andere waren, ist halt auch die Frage. Weil ob der Regisseur da jetzt wirklich so die krasse Trans-Rights-Message hatte, ist die andere Frage. Aber das erfahren wir mehr in dem Video von Xenia. Ja. Aber ja, das
jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen.
Ja, das ist die Emilia Perez.
Die Emilia Perez-Storyline. Was ist denn hier mit dir, Jonas? Wer denkst du denn wird beste Regie gewinnen?
Ich glaube, Anora, weil das der einzige Film aus der Liste ist, den ich bisher gesehen habe.
Sehr gut.
Ja, Anora war auch mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr. Kurz dazu, da geht es ja um eine Sexworkerin, die eine Beziehung eingeht zu einem russischen Oligarchensohn, der über extrem viel Geld verfügt. Und dann passieren viele sehr witzige, aber auch ein paar tragische Dinge. Hätte ich das so zusammengefasst.
Ja. Und ich fände es auch einfach mal schön, wenn Sean Baker einen Oscar bekommen würde, weil er hat so eine sehr besondere Art, Regie zu führen, beziehungsweise mit Menschen und den Schauspielenden zu arbeiten und auch wirklich viele echte Menschen einfach in seine Filme zu integrieren. Und ich finde, das ist so was mal gewürdigt werden
soll. Im Gegensatz zu den anderen, die immer mit Cyborgs arbeiten.
Genau. Oder Echsenmenschen.
Eben. Nee, voll. Sehe ich genauso wie du. Ich finde auch so mit Red Rocket oder Florida Project. Also ich finde, er hat halt so diese dieses Händchen für so Milieustudien. Und ich glaube auch, dass so...
Sowas muss mal belohnt werden, ne?
Sowas muss belohnt werden. Ich finde aber auch, dass Anora schon... Ja, vielleicht kommen wir da später noch
zu. Ist der nicht auch mit der günstigste Film, der hier auf der Liste ist von den fünf?
Das kann mitunter sein, auf jeden Fall.
Glaub ich auch. Hat viel aus seinen Mitteln rausgeholt.
Viel gemacht.
Ja. Ich habe zum Beispiel Der Brutalist habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich weiß auch fast gar nichts drüber, weil ich das extra so haben will manchmal, dass ich nicht mal den Trailer geguckt habe. Habe ich nicht gesehen. Ich kenne das Poster. Ich weiß, dass Adrian Brody mitgespielt hat. Und das war's auch. Weil ich das gern mag, eigentlich, wenn man so komplett als blankes Blatt an so einem Film dran geht.
Ja, ich habe den leider auch noch nicht gesehen, aber ich finde auch, ich habe mir den jetzt so aufgespart für die Woche vor den Oscars. Der
dauert halt auch fast 4 Stunden, so, ne?
Ja, 3 Stunden.
Halt genau, die Intermission, die will ich eigentlich Minuten, noch mitnehmen.
Ja. Also ich glaube, zu Hause den zu gucken, wird, glaube ich, fast unmöglich.
Ja, weil es geht um einen Architekten.
Exakt.
Und Adrian Brody spielt den. Und er ist der Brutalist, weil er Brutalismus-Architekt ist vielleicht?
Ja, exakt. Also es geht darum, dass nach dem Weltkrieg oder während des Weltkriegs eben ein Architekt
in des Zweiten, ne?
Ja, des Zweiten Weltkriegs, okay. Ein Architekt in die USA flüchtet.
Wichtig.
Ja, und dort ein neues Leben beginnt und auch wirklich vom Boden bis nach oben halt eben hocharbeitet. Und das ist so eine sehr interessante Perspektive auf den American Dream. Aber verliert sich auch, wie ich finde, in der zweiten Hälfte und geht vor allem so mit seinen Frauenfiguren echt ein bisschen fragwürdig um. Mhm. Aber ich finde, es ist wirklich so ein Epos. So
ein Epos.
Dass man auf jeden Fall im Kino gucken sollte. Weil ich glaube, wirklich zu Hause sitzt du dann da und bist so, okay, wo ist mein Handy? Wo ist der Subway Surfer Second Screen? Also es ist wirklich, okay, glaube ich, so ein Film fürs Kino. Ich glaube, zu Hause geht's gar nicht.
Ich muss noch meine Privatperson in meinem Leben dazu überreden, mit mir reinzugehen.
Ey.
Ich verstehe das, wenn man nicht so der Film-Nerd ist, dass so der Brutalist zu gucken mit einer Intermission jetzt nicht unbedingt so attraktiv ist. Also ich check das schon.
Ich finde aber auch, dass, was du gesagt hast, so lange Filme muss man eigentlich im Kino schauen.
Ja.
Weil ich glaube, zu einer der wenigen Filme, die so über 4 Stunden sind, die ich zu Hause geschaut habe und die ich richtig aber gefeiert habe, war Gettysburg. Der hat mich aber auch richtig so reingezogen.
Aber hast du auch wirklich 4 Stunden durchgeguckt?
Und ja, ich habe 4 Stunden durchgeguckt und ich war...
Nicht mal einmal so irgendwie mal kurz Handy gecheckt?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mir gedacht habe, das waren jetzt 4 Stunden.
Aber ich,
und das hört sich nämlich so an, als ob der Brutalist nicht so wäre. Also, dass der sich schon anfühlt wie 4 Stunden oder fühlt.
Ey, die Intermission macht's. Die Intermission wirklich, die gibt dir nochmal Power für die zweite Hälfte. Auch wenn die zweite Hälfte echt so ein bisschen sehr abflacht, finde ich trotzdem.
Dann kann man so in der Intermission so Subway Surfer spielen.
Toll.
Eine dramatische Geschichte anschaut. Aber ich finde aber auch das so lustig, immer wenn ich darüber nachdenke, so, boah, drei Stunden ist so lang und dann gucke ich irgendwie so 4 Stunden Serien.
Ja, so. Das gibt gar keinen Sinn, ne?
Das macht gar keinen Sinn.
Ich fange jetzt eine Serie an, die 8 Stunden dauert insgesamt. Ich könnte aber auch einen Film schauen, der 3 Stunden dauert.
Ja, aber
nee, ist die Serie.
Ja, aber das Ding ist halt wirklich, ich glaube einfach, warum Serien dann auch geschaut werden, weil es halt immer so wieder eine neue Dramatik hat und es ist einfach sehr viel Spannung auch immer wieder neu erzeugt und du dadurch, glaube ich, dann auch am Ball bleibst. Und die ganzen Cliffhanger,
das
ist schlimm.
Das stimmt schon.
Ganz, ganz schlimm.
Warum haben die nicht in der Brutalist einfach viele Cliffhanger
eingebaut? Ja, das wäre crazy.
Und so 10 Intermissionen.
Wirklich, diese Intermission, ich habe 15 Minuten habe ich gebibbert. Ich war so, was passiert jetzt?
Ich freue mich aufs Bibbern. Was ist denn mit bester Hauptdarstellerin, Leute? Da ist Cynthia Erivo nominiert für Wicked, Carla Sofia Gascon für Emilia Perez, Mikey Madison für Nora und Demi Moore für The Substance und Fernanda Torres für Immer hier. Wer glaubt, ihr kriegt's?
Also bei den Golden Globes haben Fernanda Torres und Demi Moore gewonnen, weil die unterscheiden das ja zwischen beste Hauptdarstellerin Komödie, beste Hauptdarstellerin Drama.
Aber warte, ist The Substance für Komödie nominiert gewesen dann?
Ja, Komödie und das
oder
ist doch
Musical.
Irgendwie.
Komödie oder Musical.
Komödie
oder
Musical, ja, genau. Und Horrorfilme, weil die ja so unterrepräsentiert sind bei Awards, sind immer bei Komödie und Musical und das ist halt voll dumm.
Wow, das nominiert. Ist passend. Ich meine, sie hat ja auch komödiantische Elemente, hat diese Filme, aber...
Ja, das stimmt. Das
ist also ich habe schon das Gefühl, dass Lenny hat so ein Personal Favorite.
Ey, das ist, steht außer Frage. Das ist,
Carla Sofia Gascon.
Ja, das ist, ich finde, das ist so schwierig. Ich meine, es ist das allererste Mal, dass eine Transperson überhaupt für eine Schauspielkategorie nominiert ist. Und dann ist es eine Person, die wirklich so viele Kontroversen um sich zieht und...
Schaut...
Schaut die Szene des Videos an. Das nächste Mal kommt. Also wirklich, es ist, da geht sie auf alles ein. Deswegen lassen wir jetzt mal die Emilia Perez-Debatte ruhen und reden lieber über Cynthia Erivo, die wirklich abgeliefert hat in Wicked. Und für mich persönlich ist sie auch die beste Schauspielerin des Jahres. Ich bin vielleicht auch ein bisschen biased wegen Wicked, aber ich sage trotzdem, diese Frau hittet die Töne so perfekt und spielt dabei noch so toll, dass ich es ihr wirklich gönne. Und ja, mein Statement ist damit geschehen.
Dieses Jahr kommt auch dann der zweite Teil. Ja. Und du hast mir mal erzählt, dass es eine richtig krasse Lore gibt auch zu Wicked. Ich wusste ja auch am Anfang gar nicht, dass das hier bei Zauberer von Oz stattfindet. Und dass du voll Bock hättest, mal so ein Video zu machen, wo du die Lore erklärst und dass ich da vielleicht dabei sein könnte. Gerade so als, ich mag Lores und ich mag keine Musicals und vielleicht kannst du mich so überzeugen.
Ich glaube, Tobi, man kriegt dich in Wicked rein.
Glaube ich auch.
In die Welt von Wicked.
Ja. Ich würde mir das auch angucken.
Ich würde mir nämlich jetzt auch noch aufsparen, den Film zu schauen und dann quasi so im Double Feature mit Wicked 2 anzuschauen. Nee, ich habe den noch nicht geschaut. Okay. Ich war letztes Jahr und jetzt Anfang dieses Jahres eher so Serienmaus.
Ja. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn Wicked 2 ins Kino kommt, dass dann Wicked for Good übrigens, dass es dann ein Double Screening auch 100% geben wird.
Ach, Wicked for Good heißt
Wicked
der.
Wicked for Good.
Ich habe lustigerweise, ich war dreimal im Kino in den Filmen.
Dreimal?
Ja, verständlich. Ja,
weil ich irgendwie dann einmal in der PV war, dann war ich einmal mit dir noch und Freunden und dann war ich da nochmal, weil irgendwie mein Freund den noch nicht gesehen hat. Und
aber hattest du quasi schon davor geplant, ich gucke den eben mit der Person? Nee. Oder war das so, du hast nach der PV gedacht, boah, ich muss den nochmal anschauen und dann nochmal anschauen?
War ich immer so ein bisschen dabei und ich glaube, also ich war auch, ich mochte den ja auch, aber ich fand das irgendwie so lustig, weil ich dann so realisiert habe, ich habe keinen Film mehr geguckt letztes Jahr als Wicked. Das war
aber ganz ehrlich, so soll es sein.
So soll es anscheinend sein.
Ich finde, es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn du, das habe ich ganz früher oftmals gehabt, wenn wir nicht wussten, ob jetzt mehr Leute in die PV rein können, da habe ich mir halt noch ein Kinoticket gekauft für die Premiere. Und dann wusste ich, okay, es klappt jetzt doch mit der Pressevorführung und dann habe ich danach noch die normale Vorstellung. Und es gab halt so ein paar Filme, wo ich dann nach der PV gedacht habe, so, oh nein, jetzt muss ich den noch im Kino schauen. Das war sowas wie Star Wars 8 und The Hateful Eight. Mhm. Und The Hateful Eight war sogar noch auf 70mm Film in Essen gezeigt im Kino in dieser Special Edition. Irgendwas, da war irgendwas besonders dran. Und ich fand den gut, aber der ist halt auch extrem lang. Und ich finde, wenn man den halt einmal gesehen hat und so weiß, auf was der hinausläuft, dann hat es sich auch so ein bisschen.
Klar, manchmal finde ich das auch schade, obwohl ich da auch sehr dankbar für bin, dass wir so viele Presseverführungen mitnehmen können. Aber ich finde, das oft würde ich den Film gerne mit so einem Publikum sehen.
Ja.
Und ich finde, gerade bei großen Blockbustern rezipiere ich den Film auch nochmal ganz anders, als wenn du dann nur mit Kritikern und Kritikerinnen in einem Raum sitzt, die ja auch nicht reagieren auf den Film. Also
manchmal schon. Ich hatte das zum Beispiel bei Barbie.
Ja.
Da war bei mir, also in der PV, da war mehr Stimmung als jetzt in der normalen Vorstellung.
Echt? Wo ich aber weißt du, wieso? Weil wir beide dabei waren.
Ja, genau. Du hattest
die Energie, die Energieschübe sind das.
Wir waren die ganze Zeit im Jubel. Nein, ja. Wir schweifen die ganze Zeit.
Ja, also Gott.
Hilfe. Ja, ihr müsst ja auch ein bisschen über die Filme sprechen, weil ich meine, viele haben die Filme auch noch nicht gesehen. Manche der Filme, ich weiß jetzt gerade nicht, ob welche hier drauf sind, sind auch noch gar nicht in Deutschland gestartet. Zum Beispiel, das haben wir jetzt hier nicht. Doch, für beste Hauptdarsteller Sing Sing, der kommt ja auch erst noch in Deutschland.
Das stimmt, ja.
Stimmt, da reden wir hoffentlich auch noch drüber.
Aber was denkt ihr, wer den Oscar holt?
Demi. Ich würde es
Demi
richtig
Moore?
Ja.
Demi Moore gönnen. Ich finde das richtig toll, weil das wäre auch eine schöne Erzählung im Real Life für sie. Und ich finde ihre Performance auch von denen, die ich jetzt gesehen habe, also für immer hier, Fernanda Torres habe ich leider noch nicht geschaut. Deswegen da ohne Gewähr, aber ich finde sie am stärksten von der Performance, von den Personen, die ich jetzt hier sehe.
Ich würde sie auch einfach wirklich persönlich gönnen. Also ich meine, ich würde es letztendlich auch definitiv Cynthia Erivo am meisten gönnen, damit sie den EGOT-Titel immer ein Stückchen näher rückt.
Den was?
Den EGOT-Titel. Emmys, Grammys, Oscars,
ach so.
Tony Awards zu gewinnen.
Das wäre crazy.
Ja, aber
oder GOAT.
GOAT. Den Titel hat sie auf jeden Fall schon verdient. Aber ich meine, sie hat ja nochmal eine Chance für Wicked for Good, den Oscar einzuräumen. Deswegen gönne ich es jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall Demi Moore.
Auch wieder wahr.
Ja.
Du, Mikey Madison?
Mikey Madison oder Mikey. Heißt sie Mikey Madison? Mikey Madison.
Ich glaube Mikey.
Okay. Ihr würde ich es auf jeden Fall gönnen. Ich meine, über Anora haben wir gerade schon gesprochen und ich fand sie großartig in dem Film.
Ja, sie ist auch wirklich großartig.
Ja. Bester Hauptdarsteller haben wir Adrien Brody, Timothy Chalamet, Coleman Domingo, Ralph Fiennes und Sebastian Stan.
Da bin ich jetzt übelst biased, auch weil ich bin einfach ein krasser Sebastian Stan-Fan.
Ein Bucky-Fan, sagst du.
Du bist ein Sebastian Stan.
Oh. Ich bin Stan. Und ich finde auch, dass er in The Apprentice herausragend war. Aber ich finde, es ist eine sehr starke Kategorie, weil, also Ralph Fiennes in Conclave, ich finde, der hat den Film getragen. Und ich finde auch, dass er das gut macht. Aber ich muss auch sagen, Ralph Fiennes ist immer gut.
Ja.
Haben wir in diesem Podcast schon mal über Conclave gesprochen?
Das weiß ich nicht, gar nicht.
Ich glaube nämlich nicht. Das wäre nämlich eine gute Gelegenheit, weil da haben auch viele Leute nachgefragt, warum wir noch nichts über Conclave gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube, wir waren alle nicht in der PV und haben teilweise das erst danach gesehen.
Ja, stimmt. Ne? Das stimmt.
Also ich habe den bis heute noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Ralph Fiennes mitspielt und dass er einen Kardinal spielt.
Ein Kardinal, ja, also den Hauptkardinal. Also ja. Es geht eben um eine Konklave. Der Papst ist tot und jetzt muss ein Nachfolger bestimmt werden. Eigentlich der Plot von Illuminati. Nein, da passiert noch viel mehr. Aber ja, es geht dann um so diese Rivalitäten innerhalb der
Kirche?
Der Kirche. Nee, ich wollte gerade sagen, innerhalb von Rom.
Vatikan.
Danke, Vatikan. Und da geht es dann aber auch um so, ja, Fragen von Progressivität und auch konservativen Stimmen. Und das ist ein spannendes Drama. Ich bin nicht, glaube ich, eine Person, die den so krass fand, wie viele den auch hochloben. Ich würde mich eher einordnen als so, der Film ist spannend und er hat auch am Ende einen überraschenden Twist und ich fand den auch visuell sehr, sehr schön, aber
aber Illuminati finde ich dann doch besser.
Illuminati ist besser, nein. Also ich würde sagen, der war für mich ganz gut. Wie war er für dich?
Ja, fand ich auch. Also, ich habe den mit meinem Vater im Kino geguckt. Ich finde, das ist so
auf Deutsch. Auch.
Ja, auf Deutsch.
Ja, ich bin auch auf Deutsch geguckt.
Und ich finde auch, das ist so ein typischer Dad-Movie. Ja. So wirklich so.
Ich finde, der ist auch so ein Film, der so in Deutschland läuft im Fernsehen und dann guckt man den gemeinsam mit seinen Eltern.
Ja,
und dann redet man irgendwie, oh, weißt du noch, als wir Papst gestellt haben? Der Benedikt.
Der Benedikt, ach, wir sind Papst.
Schlagen alle die Zeitung auf. Aber nein, ich will jetzt auch gar nicht so herabreden über Conclave, weil der Film ist auch wirklich gut. Aber ich fand auch, dass das Ende mir persönlich auch ein bisschen zu drüber war, ohne jetzt zu spoilern.
Kein weißer Rauch, sondern grüner Rauch.
Das war Wicked, einfach. Die haben Cynthia Erivo als Päpstin gewählt.
Sagt dann der Papst.
Ach, das wäre stark.
Ja, nee, aber dass dann ich doch fand, dass er dramaturgisch sehr viel aufgebaut hat und dann vielleicht am Ende in eine Richtung geht, die ich persönlich ein bisschen willkürlich fand.
Beziehungsweise ich fand diesen Twist eigentlich so interessant, dass ich mir ausschließlich darüber, über diese Debatte eher einen Film gewünscht hätte als
ja, aber der kommt eben so random am Ende.
Ja,
ne?
Genau.
Ich finde so. Auch, er war dann für die Debatte, ich finde sie auch per se spannend, hätte man dann doch den ganz anders aufziehen können, genau. Den Film, und nicht so ganz viel Zeit damit am Anfang verschwenden.
Das ist nur eine Pointe.
Ja, dass es eben nur eine Pointe ist und dann wirklich so in 10 Minuten dieses krasse Thema nochmal aufgewirbelt wird, weiß ich jetzt nicht. Aber das müsste man dem Film in einer Kritik gerecht werden. Das kann man jetzt schlecht im Podcast machen.
Und wo wir jetzt gerade bei Bester Hauptdarsteller sind, was sagt ihr zu Ralph Fiennes in Conclave?
Ja, stark.
Stark. Ich finde auch, dass er es verdient hätte, aber ich finde noch einen Ticken mehr Coleman Domingo.
Coleman Domingo.
Ja. Oh,
lass uns über Sing Sing sprechen. Haben wir alle drei den Film gesehen?
Ich tatsächlich leider immer noch nicht.
Okay, dann müssen wir dir ein bisschen was dazu erzählen.
Aber ich will eigentlich nichts wissen.
Dann ergänzen wir uns.
Ich will eigentlich nichts wissen.
So, ja. Aber was weißt du bisher über Sing Sing?
Ich weiß bisher, dass er sehr viele Tränen aus einem herausholt.
Das ist alles, was du weißt
über Sing Sing? Das weiß ich so. Und dass Coleman Domingo und generell alle anderen Personen echt toll sind. Ich weiß es.
Weißt du, wo das spielt?
Im Gefängnis.
Im Gefängnis.
Das weiß ich.
Genau.
Das ist so alles, was ich auch wissen möchte eigentlich. Das heißt, wenn ihr es den Leuten da draußen erzählt, halte ich mir kurz die Ohren zu.
Okay. Ohren zu?
Die Ohren sind zu. Ja.
Aber du hast mich gehört.
Boah, Lenny ist so nervig, ey.
Er tippt mich einfach an, Leute, okay? Ich bin jetzt erstmal outgesorgt. Okay,
also nein, also wir können noch ein paar Sachen dazu sagen, ohne dich groß zu spoilern. Aber
jetzt erzählst du einfach mir so straight.
er stirbt. Nein, in Sing Sing geht es um das Gefängnis Sing Sing. Das gibt es ja auch in Wirklichkeit. Und Coleman Domingo spielt da einen
Insassen.
Der in einem, vielleicht machst du doch lieber die Ohren zu, Lenny, wenn du es nicht wissen willst. Das spielt einen Insassen, der in einem Theater sehr engagiert ist. Er ist nicht der Theaterleiter, aber er ist schon so eine wichtige Figur innerhalb dieses Theaters. Und Es ist quasi wie Therapie für die Insassen, diese ganzen Theaterstücke, die auszusuchen, die zu besetzen, die Auftritte dann auch vor einem Live-Publikum zu machen, das gibt ihnen so die Kraft. Und ich weiß nicht, wie du das fandst, ich habe wenige so Gefängnisfilme gesehen, wo ich so das Gefühl hatte, dass es im Gefängnis spielt. Also es spielt ja extrem viel in diesem Theaterraum.
Ja, voll. Ich finde, das ist fast wie so ein...
Und das fand ich gut, dass es halt nicht schon wieder so ein 0815 Gefängnisfilm ist, obwohl ich Gefängnisfilme an sich mag.
Ja, ich finde, das ist irgendwie so voll character-driven. Also das Ganze, das ist ja wirklich so ein Drama, wo man sich viel mit den Figuren beschäftigt und auch mit deren Innenleben und auch so nochmal so eine andere, zartere Seite von so... Männern und Gefängnisinsassen generell.
Und wie die sich auch öffnen, ne? Und das quasi das ja, wie gesagt, so als Therapie nutzen und sich gegenseitig bestärken. Manchmal gibt es ein bisschen Zwist, aber trotzdem kommen die dann zusammen und es ist nicht so dieses Gefängnisdrama, wo es dann darum geht, ey, wer schlachtet jetzt wen hat oder welche Gang ist hier jetzt am Werk, sondern es geht wirklich um die Figuren.
Ja.
Und das ist ja auch das Spannende, dass es ja nicht unbedingt nur Figuren sind, sondern das weiß nicht, ob du das vor dem Film wusstest.
Das wusste ich nicht. Und ich würde es auch vielleicht vorenthalten dem Publikum. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, den Film, es gibt so eine Note, die dann am Ende nochmal relevant wird, die einen komplett emotional zerstört. Also ab dem Zeitpunkt war ich auch wirklich schon hart am Flennen. Ich finde, der Film ist richtig stark, aber er ist so klein. Ne? Ich finde, er ist auch so richtig so, da passiert nicht was Großes, aber es macht extrem viel mit dir. So ein bisschen wie The Holdovers. Ich finde, die beiden Filme sind so vergleichbar, weil es geht einfach nicht... da werden keine großen Töne geguckt, sondern es geht einfach um Menschen und halt einfach so deren Psyche.
Ja, und Thema Flan, das ist das schöne Flan.
Es ist das
wholesome Flan am Ende. Also guckt ihn euch an, der startet jetzt Ende Februar in Deutschland in den Kinos.
Crazy, dass Iron Man dann in Sing Sing aufgetaucht
ist. Jetzt hast du verraten, was am Ende passiert.
Tut mir leid.
Ja. Aber ganz ehrlich, Lenny, du wirst den Film lieben.
Ich weiß es.
Bis auf eine Tatsache. Oh. In dem Titel steht zweimal Sing Sing, aber da wird nicht gesungen.
Das habe ich nämlich gedacht. Ich habe gedacht, das wird ein Musical. Ein bisschen. Oder also kein Musical, aber dass es ums Singen geht.
Es geht einfach kurz ums Singen.
Ich glaube, ich habe mein Trommelfell irgendwie zugedrückt. Oh
Gott. Das hörst du jetzt generell nichts mehr.
Es ist ein bisschen alles gedämpft, aber das ist okay.
Bei den Golden Globes haben ja Adrian Brody und Sebastian Stan.
Lass ihn jetzt einfach Stan.
Sag einfach Basti, wirklich.
Basti Stan.
Genau, der Basti hätte Golden Globe hat er gewonnen. Und damit heimgenommen oder ins
und
Regal gestellt.
Und doch auch, oder?
Was? Ja, was denkt ihr denn, wer könnte den Oscar gewinnen? Also ne, ich hoffe natürlich auch, dass es Coleman Domingo wird. Du hast auch Timothée Chalamet gesehen.
Ich habe Timothée Chalamet gesehen.
Like a Complete Unknown.
Call me by your name. es folgt noch eine Kritik zu Like a Complete Unknown.
Am Dienstag kommt die wahrscheinlich. Also nächste Woche kommt eine Kritik von Lenny zu Like a Complete Unknown.
Wie ich den Film finde, möchte ich noch gar nicht sagen, aber ich will auf jeden Fall sagen, dass Timothée Chalamet der Grund ist, warum man sich diesen Film überhaupt anschauen sollte, weil er ist wirklich, wirklich, wirklich perfekt als Bob Dylan gecastet. Also Like a Complete Unknown ist so ein Semi-Biopic über Bob Dylan und Timothée Chalamet spielt hier Bob Dylan und es ist wirklich crazy, wie 1:1 er wie Bob Dylan ist und auch wirklich alles so hinkriegt, wie er zu sein und ich finde, das ist so das, wofür es sich lohnt, diesen Film zu schauen.
Ich habe auch gehört,
Chalamet hat noch keinen Oscar gewonnen.
Nee.
Er hat noch keinen Oscar
gewonnen. Ich finde, er ist so ein bisschen wie der Leonardo DiCaprio von der neuen Generation, weil er so oft nominiert ist und nie kriegt.
Ja,
er
muss aber auch gegen Bären kämpfen.
Ich habe das aber auch schon früher gedacht, als der so zum ersten Mal rauskam. So, hatte ich das Gefühl, so, boah, der könnte so der nächste Leonardo DiCaprio werden.
Genau.
Und es gab ja auch diesen Moment, wo DiCaprio ihm so Tipps gegeben hat, sowas wie keine Superheldenfilme und sowas. Aber das war gerade der einzige Tipp, der mir noch aufgeblieben ist.
Aber ich finde,
er hätte es auch verdient gehabt, für Dune Part 2 nominiert zu werden. Ich finde, er hat es geschafft, von dem einen Film zum anderen, so seine Charakterentwicklung. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass es auch sich als Schauspieler weiterentwickelt hat und dass man das so gemerkt hat. So diese Anführerrolle, in die er dann reingewachsen ist.
Es gab doch diese eine Szene, wo ich plötzlich so war, oh mein Gott, ich würde auch ihm folgen. Also es hat so total funktioniert. So mit so
in der Höhle?
Ja, ja, genau, wo er so spricht. Ich war so, Timothy. Ja,
das Ding ist halt, dass er dabei auch noch hot aussieht. So. Ja. Dann folgt man ihm schon eher nochmal.
Ja.
Nein, wir sind unabhängige Kritiker, die das objektiv bewerten.
Genau.
Mhm. Gut, also
das heißt, wenn Pedro Pascal irgendwie das machen würde, wäre es auch so.
Ja, Pedro Pascal soll auch mal nominiert werden für den Oscar. Okay, also das heißt, wir sind jetzt bei Sebastian, Ralph Fiennes, Kumi Domingo und Timothy Chalamet. Die hätten es alle verdient. Wahrscheinlich wird es Adrian Brody dann.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Okay.
Ja. Da vertraue ich euch jetzt einfach mal.
Ja. Gut, dann bestes Originaldrehbuch. Da sind auch wieder bekannte Namen dabei. Also Anora ist nominiert, aber auch die Bros von September 5, Brady Corbet und Mona Fastfold für Der Brutalist und Jesse Eisenberg für Real Pain. Das ist vielleicht das, die Überraschung in der Kategorie. Und auch Coralie Farge für The Substance wieder.
Ich find's so süß, weil Jesse Eisenberg hat ja auch jetzt einen BAFTA gewonnen für das Drehbuch. Und ich finde es auch so süß, wie er auch so gar nicht damit rechnet, so, dass er das überhaupt irgendwie was gewinnt. Und
I'm just a little guy.
Exakt so. Also ich muss sagen, ich finde Jesse Eisenberg auch einfach, glaube ich, einen sehr sympathischen Menschen. Und ich würde es ihm natürlich gönnen. Vor allem, weil Real Pain ja auch eigentlich so ein sehr kleiner Film ist. Es geht halt darum, dass zwei Cousins nach Polen reisen, um die Herkunft bzw. die Wurzeln ihrer Großmutter nochmal zurückzuverfolgen. Mhm. Und ich finde, das ist so sehr ein sehr interessanter, kleiner Film. Letztendlich finde ich den so gut. Es ist jetzt nichts Besonderes, Bahnbrechendes, aber ich finde den einfach sehr sweet.
Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, der hat mich sehr auch bewegt. Aber ich würde auch eher sagen, dass er bei mir in diesem guten Range ist.
Ja.
Und ich finde dann doch, also Brutalist habe ich noch nicht gesehen, kann ich mir aber vorstellen, dass er ausgezeichnet wird, einfach weil er ja dann dieser große Epos ist. Oder auch sowas wie
Sean Baker hat es da nicht auch nominiert, weil ne, ich meine, der hat ja nicht nur Regie geführt, sondern auch noch das Drehbuch geschrieben.
Er macht alles, das ist so crazy.
Das ist so lustig, Jonas, weil du bist wirklich, ja, aber Sean Baker mit Anora
in jeder
Kategorie.
So, ja,
denk doch mal drüber nach.
Sean Baker
der Film.
Nee, sehe ich aber ähnlich. September 5, hat das jemand von euch gesehen?
Nee, leider nicht.
Das ist so crazy, weil es ist auch ein sehr guter ein Film, also anhand vieler Kritiken würde ich das jetzt mal entnehmen, der hier so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Ja, September 5 dreht sich um die Terroranschläge von den Olympischen Spielen München 1972 und vor allem um die mediale Berichterstattung davon. Und knapp 90 Minuten soll das anscheinend ein sehr intensives Filmdrama sein.
Ja. Ich weiß nicht, so vom Thema her, kennt ihr den Steven Spielberg-Film München?
Mhm.
Den finde ich auch extrem stark. Da geht es ja auch um die Terroranschläge, aber es geht dann halt vor allem auch drum auf die Reaktion der israelischen Regierung des Mossad. Und da geht es ja dann um Eric Banner, der einen Mossad-Agenten spielt, der quasi so eine Racheaktion verüben soll wegen den Terroranschlägen. Ein extrem starker Film. Deshalb freue ich mich auch sehr auf September 5. Und das ist ja auch so so deutsche Geschichte. Das ist ja immer, finde ich sowieso super interessant.
Ja.
Weil wir kommen ja auch aus Deutschland.
Ja. So in der History von den Oscars das Ding. Also immer wenn es irgendwie um DDR oder Zweiter Weltkrieg ist, dann kriegen wir den Oscar. Also wer weiß, vielleicht wird es ja was für September 5.
Ja. Und genau, Tim Fehlbaum ist ja mitnominiert. Der ist ja sehr bekannt für zwei Science-Fiction-Filme. Tides und Hell hat der beide gemacht.
Und Leonie Benner spielt ja mit, die auch für das Lehrerzimmer auch in einem Film mitspielt, den wir ja auch alle sehr gut fanden.
Ah, spielt sie die Hauptrolle?
Sie spielt die Hauptrolle.
Weil da kommt doch bald jetzt wieder ein Film raus, Heldin, wo sie eine Krankenschwester oder eine Ärztin spielt, der auch sehr interessant
aussieht. Ich habe einen Trailer
zugesehen. Ja. Freue ich mich drauf.
Ich finde, das ist immer eine schwierige Kategorie. Ich kann nie so wirklich sagen, weil tatsächlich, wenn es jetzt wirklich nur um die Geschichte und die Originalität geht, dann würde ich wahrscheinlich Der Brutalist vorne sehen.
Mhm. Sag ich jetzt einfach mal. Also wir können uns auch als Tipp den Golden Globe zu Rate ziehen. Da hat Peter Strawn für Conclave gewonnen.
Vielleicht. Aber vielleicht ist es so ein Surprise einfach, dass er nochmal auf die Bühne kommt.
Ja, aber habt ihr so das Gefühl, dass Der Brutalist jetzt richtig abräumen wird bei den Oscars? Abräumen.
Ich glaube, vor allem, weil Emir Perez jetzt so gefühlt ausgeschaltet ist, könnte ich mir vorstellen.
Ich finde,
Aber Emilia Perez hat halt auch jetzt vor kurzem BAFTA gewonnen.
Ja,
als bester nicht englischsprachiger Film.
Ich kann mir doch vorstellen, dass sie auch einfach die kompletten Kontroversen ignorieren und trotzdem alles nochmal auszeichnen.
Aber wer wird denn jetzt, wer wird den Oscar des Abends nach Hause nehmen?
Den
Leute?
Oscar.
Was sind eure?
Mein bester
Tonschnitt.
Der beste Film.
Genau, ja. Nominiert sind Anora, Der Brutalist, Dune Part 2, Emilia Perez, Für immer hier, Conclave, Like a Complete Unknown, Nickel Boys, The Substance und Wicked. Und ich glaube, bis auf zwei Filme haben wir hier alle gesehen. Und die zwei Filme sind Für immer hier und Nickel Boys. Die hat, glaube ich, keiner von uns gesehen, leider. Ich muss ja sagen, ich war nicht der allergrößte Fan von Dune Part 2, aber wenn Denis Villeneuve nicht bald mal diesen Regie-Oscar gewinnt, dann gehe ich dahin und dann wüte ich. Wie ein Film Sandwurm. Ja, genau. Dann ziehe ich meinen Christdolch und dann geht's los.
Ich dachte schon, dein Sandwurm. Tut mir leid. Sorry. Ja, ich würde mich sehr über. Ich sag's nochmal. Anora freuen. Ich würde mich selber Anora freuen. Und du, Lenny?
Wicked. Okay. Tut mir leid, es ist sehr simpel, aber bei mir wäre es tatsächlich Wicked.
Krass, dass hier Sing Sing auch nicht nominiert ist.
Ja.
Finde ich auch schade. Ich glaube aber auch, dass ich jetzt mal sagen kann, dass generell, ich finde, dass so die Oscars bei mir dieses Jahr sehr mau sind. Also für meinen persönlichen Geschmack sind da viele Filme dabei, die ich wirklich nur okay bis gut finde.
Ja.
Und dieses Film ja sehr bestimmt ist eher von den Kontroversen und nicht mit so starken Kandidaten, wo ich in den vorherigen Jahren, ich weiß noch, bei Everything Everywhere All at Once war ich wirklich so hin und weg von diesem Film und berechtigt wurde das so viel ausgezeichnet.
Bei Parasite hatte ich das auch, da hat mich auch richtig gefreut, dass die so viele Awards abgeräumt haben.
Ja.
Aber ich finde auch, das ist so ein bisschen bezeichnend für das letzte Filmjahr, dass es auch an sich nicht so stark gewesen ist, weil ich habe jetzt auch, du hast ja auch noch die Frage aufgeschrieben, welche Filme findet ihr, dass sie irgendwie zu Unrecht missachtet wurden? Und ich habe da gar nicht so viele Filme. Ich hätte dann nur Challengers echt noch irgendwie als großen Film, dass ich das crazy finde, dass er so gefühlt gar nicht präsent ist und vor allem nicht bei bester Soundtrack, also beziehungsweise beste Musik nominiert ist, weil dieser Soundtrack von Challengers ist so ultimativ geil.
Ja.
Und dass er noch nicht mal mehr nominiert ist, also hätte er auf jeden Fall auch, denke ich mal, gewinnen müssen. Aber noch nicht mal mehr eine Nominierung, finde ich frech.
Ich finde auch Queer hätte auch ausgezeichnet werden können.
Daniel Craig
also hat das sehr, sehr gut gemacht.
Also quasi ein Doppel für Guadagnino.
Ja.
Guadagnino generell. Ich finde auch der Regie-Oscar, das hätte er verdient, definitiv.
Ja.
Ich finde aber auch, dass Nosferatu gesagt wurde.
Stimmt.
Die Kostüme vor allem.
Auf jeden Fall.
Auch richtig stark. Und
wie gesagt, ich fand den gut. Ich fand jetzt nicht so gut wie du, aber ich finde es auch schade, dass der zum Beispiel nicht als bester Film nominiert wurde.
Ja, ich finde, das sind so Horrorfilme sind ja generell ja übelst unterrepräsentiert bei Awardshows. Da kann man auch eigentlich mal ein Special oder so drüber machen, finde ich, weil das sowas ist, was sich durch die Jahre zieht.
Mhm.
Die sind einfach vielleicht nicht dramatisch genug oder nicht gesellschaftskritisch, was ja voll die Fehlinterpretation ist, weil ich finde, Horrorfilme, da steckt ja richtig viel drin. Also ich bin eher mehr gespannt auf den Abend und nicht unbedingt auf die Gewinner und Gewinnerinnen.
Vor allem, weil es Conan O'Brien macht und der dann einfach der witzigste Mensch der Welt ist. Nicht?
Ich finde dich noch witziger.
Ich finde dich auch noch witziger.
Ich finde
den Jonas, der uns eine Memo gemacht hat, noch witziger.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Sonic 3 in keinster Weise irgendwie Beachtung bei den Oscars.
Nicht mal als bester Animationsfilm. Nee. Aber wobei das ist.
Ja, noch nicht mal mehr als bester Film. Und das finde ich vielleicht ein Affront. Ist das.
Ja. Also bei den Golden Globes haben der Brutalist und Emilia Perez gewonnen. Bei der Goldenen Palme von Cannes wurde Anora ausgezeichnet. Und bei den BAFTAs hat jetzt letzte Woche Conclave gewonnen. Und als bester nicht englischsprachiger Film Emilia Perez. Deshalb ich sag auch der Brutalist. Ich sag, der Brutalist holt dieses Jahr richtig viele Awards.
Aber jetzt gerade, wo wir nochmal so drüber geredet haben, ich finde, Conclave ist so auch ein ultimativer Oscar-Film. Es ist so die kirchliche Debatte ist so drin und einfach wirklich so alteingesessene Schauspieler sind in den Hauptrollen vertreten. Das ist so ein schwermütiger, spannender Film, der, ich finde, wirklich so Oscars schreit.
Ja. Der ist ein bisschen ein Oscar.
Baity-Film.
Aber ich finde auch Like a Complete Unknown, also so Biopics, wo dann jemand, ein sehr gefragter Schauspieler, sich monatelang in das Mething-Acting wagt und dann so ein Leben verfilmt wird. Also ich finde, das ist auch sehr Oscar-Baity. Ich finde, das ist ja immer so ein bisschen so Ich finde Parasite, wenn man so nochmal aus der Retro-Perspektive.
Das ist krass, ja.
Parasite. Aber danach ist halt auch nichts mehr Cooles so. Also gab es keine revolutionären.
Ja.
Ich finde Everything Everywhere auch nochmal zwei Jahre danach. Dann fand ich auch wirklich nochmal so dieses Jahr, da dachte ich nochmal, oh, die Oscars leben.
Ja, und dann.
Deshalb, ich finde auch, ich finde, die Oscars haben schon so ihre Berechtigung und wir schimpfen ja auch viel über die Oscars, aber es ist immer ganz gut für die Filme, wenn die das gewinnen, dass die einfach nochmal so in die Kinos kommen, noch erfolgreicher werden. Und das sind ja auch oft Filme, die sonst nicht so bekannt werden. Aber ich finde dann sowas wie die großen Festivals wie Berlinale oder Cannes oder Venedig, dass die noch so einen internationaleren Touch haben. Also dass da viel mehr, also dass die Filme, die quasi mitgewinnen können, dass das viel breiter aufgestellt ist und dass das halt viel interessanter ist, sowas zu sehen, weil man dann mehr mitbekommt als jetzt halt nur hauptsächlich amerikanische Filme oder britische Filme. Und da hat ja auch Anora gewonnen, in Cannes zum Beispiel,
stimmt,
die sie gefreut hat. Aber ja, das hat jetzt nichts zu tun mit den Oscars oder mit wer das gewinnt, aber ich finde, das sollte mal gesagt werden.
Das ist wichtig.
Preach.
Ja, also wer wird's? Konklave oder der Brutalist? Machen wir eine Abstimmung?
Wicked.
Es wird Wicked.
Es wird Wicked. Im Zweifelfall sollte es Wicked auf jeden Fall werden.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt so wetten müsste, würde ich wahrscheinlich auch der Brutalist wetten.
Ich glaube
auch.
Glaubt ihr, es gibt irgendwann noch bei den Oscars, wird eine neue Kategorie eingeführt, beste Serie?
Ah, ich glaube nicht, es ist schon so eher so ein, so, ich glaube, dass die bei den Filmen bleiben. Ich meine, die Golden Globes haben sich ja schon so für die Serien so geöffnet. Ich glaube, das wird auch schon das höchste der Gefühle für die sein. Weil ich meine, die haben ja die Emmys auch, also so, ja.
Kann ich mir auch vorstellen, weil das Serienzeitalter ist ja schon fast wieder so ein bisschen am Kippen. Also so, ja, klar, es gibt arsch viele Serien immer noch, aber sie sind nicht mehr so prestigeträchtig.
Mhm. Und vor allem, es gibt arsch viele Serien und du brauchst fast jede Serie einen anderen Streamingdienst.
Ja, we hate that.
Obwohl, würde auch Sinn ergeben, weil dann kriegen die richtig geil viel so Sponsoring von so den ganzen Streaming-Anbietern.
Ja.
Und bei so einer Verleihung.
Und das stimmt. Für eine Serie braucht man einen ganz bestimmten Streaming-Dienst, nämlich Netflix. Und für einen ganz bestimmten Film zu dieser Serie The Witcher braucht man ebenfalls Netflix. Ja, das war überhaupt gar nicht. Mann, in meinem Kopf klang das so intelligent. Okay, nein, okay, Entschuldigung, Pause nochmal. Okay, gut. Man braucht viele Streamingdienste. Man braucht vor allem auch Netflix für The Witcher. Und für einen Film zu The Witcher braucht man ebenfalls Netflix, denn der Film ist letztens erschienen. Und,
heißt
The Witcher Sirens of the Deep.
Ja.
Mann, ist das eine schwere Geburt.
Nein.
Boah, in meinem Kopf klang das so smooth. Wirklich, ich war so, oh mein Gott.
Hast du elegant,
ich war wirklich so, boah, geschmeidig.
Nicht so elegant, fand ich.
Wir wissen, was du gemeint hast.
Dankeschön.
Ja.
Ja, erzähl mal ein bisschen was hier zu Witcher Sirens of the Deep.
Wie deep bist du in dem Witcher-Universe
drin? Ich habe The Witcher 3 gespielt.
Du hast The Witcher 3 gespielt?
Ja.
Und wie fandest du das?
Ich fand es stark.
Ja?
So, aber das Ding ist, ich habe die erste Folge dann von der Serie mal geguckt und war so, das ist gar nicht mehr so geil. Und dann habe ich auch nie weitergeguckt.
Ja, ich glaube auch die Serie, die hatte ja dann doch noch ihre Fanbase, so in der ersten Staffel zumindest. Aber das ist ja wirklich, hat sich ja rasant reduziert.
Ja.
Jonas und ich sind immer noch dabei. Nein, also ich freue mich ja auch ein bisschen. Also ich habe jetzt nochmal bei Sirens of the Deep, als ich den Film gesehen habe, dachte ich nochmal so, ach Mann, ich liebe Witcher. Also ich liebe einfach die Monster, ich liebe die Welt. Da hat ja jetzt auch wieder der Originalsprecher von den
Doug Cockle.
Genau, hat die
von Witcher 3, ja.
Ja,
oh,
gevoiced,
jetzt,
weil
jetzt wurde mich wieder ein bisschen ab.
Henry Cavill ja abgesprungen ist.
Und Liam Hemsworth nachgesprungen ist. Und der anscheinend, wahrscheinlich war das so in dem Zwischendrin.
Er ja, wollte sein Debüt, glaube ich, nicht in diesem Film feiern. Einfach
ja,
so. Ich
das auch. Ja. Weil zum Beispiel auch Joey Beatty und Anya Chalotra, die ja auch in der Serie mitspielen, die sprechen auch hier
okay,
in dem Film mit.
Ja, Yennefer und Jaskier. Und es geht ja auch viel um Jaskier in dem Film.
Ja. Also worum, also im, wir haben ja im The Witcher-Kosmos haben wir den Witcher. Den, ja, Witcher.
Den Hexer.
Den Hexer.
Ja.
Aber dreht es sich auch in diesem Film um ihn?
Also es ist ein Animationsfilm, das muss man vielleicht wissen, wer es noch nicht gehört hat. Es gab schon mal einen Animationsfilm von Netflix, Nightmare of the Wolf. Und da sind uns, glaube ich, Xenia und ich, wir sind uns einig, dass der ziemlich gut war.
Ja, ich finde den überraschend gut.
Die Vorgeschichte erzählt von Vesemir, dem Mentor von Geralt. Und Sirens of the Deep erzählt jetzt eine Geschichte, die auch schon bekannt ist. Und die kommt aus einem der Kurzgeschichten, die Andrzej Sapkowski geschrieben hat in dem Witcher-Universum, die quasi, die Kurzgeschichten kamen schon vor der Geralt-Saga raus, die halt so eine zusammenhängende Geschichte erzählt, und die Kurzgeschichten sind so unabhängig voneinander. Die sind auch manchmal so lose zusammen, weil zum Beispiel in der Kurzgeschichte geht es ja auch um Yennefer, mal ganz kurz. Deshalb, das baut schon so ein bisschen manchmal aufeinander auf, aber ist schon was Eigenständiges.
Okay. Ja.
Und die Geschichte heißt A Little Sacrifice. Also so, das ist schon Material, was so bestand. Und bei Night of the Wolf war es ja so, dass sie sowas weiterentwickelt haben. Also das war ja so mehr so ein Original-Gedanke. Mhm. Und hier geht es dann halt auch um so eine Art Dorf, also ein Village, was so attackiert wird. Also es gibt so eine Art
Rivalität. Bremerwort.
Bremerwort, ja, genau. Und Geralt wird wie immer dann so dazu gerufen, um die Menschen vor den Monstern zu verteidigen. Und es geht um so Seemenschen, also so, deswegen heißt es ja auch Sirens of the Deep.
Die Sirenen.
Genau, also ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen. Das habe ich jetzt mir nicht gemerkt. Weißt
aber du das gerade noch? Darf ich einmal kurz fragen? Okay. Ich finde, das klingt wie so eine kleinere Geschichte einfach. Also wirklich auch so dieses so, als ob der Hexer, der Geralt gerufen wird, um einfach ein bisschen Leuten zu helfen. Das klingt einfach wie eine sehr
also ich kleine auch, Geschichte. Also ich habe auch gleich noch, ich habe gestern noch mal die Kurzgeschichte gelesen. Ich habe da auch noch so einen kleinen Vergleich.
Mhm.
Also weil so die Grundzüge sind schon ähnlich, aber sie haben sehr vieles ganz anders erzählt.
Okay. Ah, spannend, weil ich hatte nämlich die Kurzgeschichte auch nicht mehr so richtig im Kopf, deswegen voll gut, wenn du das nochmal mitbringst.
Und ich habe, als ich die Kurzgeschichte gelesen habe, habe ich nochmal gemerkt, warum ich diese Welt so liebe und auch den Schreibstil von Andrzej Sapkowski. Zwar war der zweite Satz der Geschichte: Geralt saw that she had gorgeous, utterly perfect breasts. Da kommt immer zwischen.
Boah, also, das schüttelt mich.
Nee, bei den ganzen Geschichten von Sapkowski, yeah, 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 da merkst du, dass er schon manchmal so eine kleine Horny-Phase hat.
Also, aber Geralt ist ja auch einfach so, also der kriegt ja die ganze Zeit irgendwie hin. Aber ich finde, das ist ja auch hier in der Geschichte wieder so.
Aber also, ich habe das ist richtig geil. Ich habe richtig Bock bekommen, nochmal das alles zu lesen.
Der kleine Lustmaul. Okay,
also über die Sätze, ja.
Boah.
Aber ich fand auch, dass ich am Anfang von dem Film jetzt, Silence of the Deep, wirklich auch wieder so war, oh, das sieht cool aus. Also die Animation muss ich auch nochmal hier loben. Ich fand wirklich, dass so diese Welt, wie die ausgeschmückt war, auch von diesen Wassermenschen, war sehr bunt und vielfältig. Also ich finde, da merkt man ja auch schon, dass die Budget haben für diesen Film.
Ja.
Und auch, dass die Action-Sequenzen, also gerade das Finale, da kämpft Geralt so gegen ein großes Monster, das sah schon sehr cool aus. Also es war ja, ist so sehr eh so cinematografisch gecuttet oder beziehungsweise inszeniert. Und das merkt man.
Das war aber auch bei Nightmare of the Wolf schon so, finde ich. Und Regie hat auch bei dem Kang Hae-chul geführt, also war der gleiche Regisseur.
Nice.
Ja.
Ja, das ist mir positiv aufgefallen. Und ich fand auch dann, dass hier wieder auch viel drinsteckt. Also so gerade was diese Backstory von Jaskia anging, das fand ich so überraschend spannend und hat für mich dann auch nochmal was zu der Figur addiert. Und dass ich auch fand, dass, ja, also Geralt ist ja fast wie so ein Selbstläufer. Also man hat immer diesen Struggle von ihm oder dieses Problem, dass er sich öffnen will und dass er immer so für das Gute kämpft, aber dann immer diesen Beruf, ja, dass ihm so ein bisschen immer so einen Strich durch die Rechnung macht, wenn er dann so einen moralischen Konflikt hat.
Er braucht halt auch Geld.
Er braucht Geld, aber genau, dann kämpft er doch dann immer so ein bisschen für die Schwächeren.
Ja.
Und das finde ich auch sehr charmant und das funktioniert hier auch wieder gut. Aber das war es auch schon bei mir. Ich fand den Film leider nicht so stark, weil er für mich auch eine sehr simple Storyline hat. Also es geht auch um so eine Liebesgeschichte. Also es ist eigentlich Ariel. Es ist eigentlich
Ariel. Ja, das ist 100% Ariel, habe ich mir auch gedacht. Aquaman 3 meets Ariel.
Ja, und dann doch leider nicht originell genug. Und irgendwie verliert sich die Story für mich. Sorry, ich rede jetzt ganz viel, du kannst jetzt gleich auch noch mal sagen.
Ja,
das ist gut. Irgendwann so fizzelt das so aus und dann macht auch so ein paar Sachen machen auch keinen Sinn mehr. Ja. Also es wird dann irgendwie alles sehr schnell auf Action geschnitten, ohne dass dann die Figuren richtig gut etabliert werden, dass ich irgendwie mitfühle, gerade bei dieser Love-Story. Und ich finde, dann weiß man gar nicht mehr am Ende, was die Parteien wirklich genau wollten, was ihr Antrieb ist oder wieso sie so handeln. Es passiert dann einfach und man denkt sich so, okay, weiß ich jetzt nicht. Also das wirklich von allein von der Handlung her fand ich den sehr, sehr messy, den Film. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, mir ging es ähnlich. Ich, okay. ich finde so, das ist der Ronny unter den Witcher-Verfilmungen. Ich fand den ja. wirklich okay. Kämpfe fand ich gut, Choreografien fand ich gut. Ich mag das auch, wie die mit Brutalität umgehen, weil die Bücher auch immer extrem brutal sind. Und das ist halt so diese realistische Herangehensweise an Fantasy. Ich meine, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, wie zum Beispiel im Vergleich zu Herr der Ringe, wo das, ich finde, da ist das immer so ein bisschen zurückgestuft. Aber wenn hier halt ein Kopf abgeschlagen wird, wird hier halt ein Kopf abgeschlagen. Das ist so eine derbe, dreckige Welt, wo die Menschen auch mal scheiße sind.
Geil.
So, das sind ja auch man nennt das ja auch Low Fantasy, also man unterscheidet ja zwischen Low Fantasy und High Fantasy. Und also High Fantasy, das sind halt eher so epische Geschichten. Es gibt so eine klare Unterteilung zwischen Gut und Böse. So Herr der Ringe ist halt so ein Paradebeispiel für High Fantasy. Und Low Fantasy ist halt meistens so, dass es magische Ereignisse gibt in einer eigentlich normalen Welt. Und das passt halt wie die Faust aufs Auge für The Witcher. Conan der Barbar ist auch so ein Beispiel. Und halt so generell diese realistische Herangehensweise. Aber ich finde, dass The Witcher von beiden, also sowohl High Fantasy als auch Low Fantasy Elemente hat. Und dass das eigentlich, glaube ich, so die so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist. Bei Game of Thrones ist das ja auch so. Das mischt ja auch so High Fantasy mit Low Fantasy. Wie die halt auch, ich finde, der Anime-Stil ist halt perfekt für diese brutale Herangehensweise, weil du halt auch zeigen kannst, wie krass irgendwas ist. Und weil Anime alles nochmal ein bisschen doller zeigt.
Ja, definitiv. Und ich muss aber auch sagen, die Wassermenschen sind ja hier schon eher so auf der High-Fantasy-Seite.
Ja.
Und das fand ich auch ein cooles Element. Ich muss sagen, die Sprache, oh mein Gott, von diesen
Wassermenschen, die
so loben. Ja. Also es war richtig gut umgesetzt.
Der Sound, wie der das auch Sound. Erzeugt wurde, ne? Wie das dann an Land klingt und wie es unter Wasser klingt.
Eben, und dachte ich, das war richtig vielschichtig, das hat Spaß gemacht.
Der Soundtrack ist mir zwischendurch auch gut aufgefallen. Also das, ich finde, das ist so in einem Guss aus den Witcher-Spielen, also wenn du Witcher 3 gespielt hast, dann würdest du den Soundtrack, glaube ich, auch lieben.
Ja, wenn der Film dann nur insgesamt gut wäre.
Ja, also er ist okay.
Ja, ich finde leider, er macht halt nicht viel mit einem. Also er ist nicht genau, also aufregend genug, nichts Neues, er hebt sich nicht genug ab, finde ich, von so Geschichten, die man schon kennt.
Ja, aber man muss dann sagen, von den Verfilmungen her ist es dann trotzdem eine der besten.
Weil
es
halt ist wirklich traurig.
Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, eine der besten. Weil ich finde Nightmare of the Wolf, finde ich, noch ein ganzes Stück besser, auch spannender und irgendwie auch origineller. Ich weiß nicht, ich finde, als hier die, es gibt so eine böse, wirklich, die heißt auch so Seehexe. Also ich weiß nicht, ob ich da dann für Andrei Sapkowski jetzt kritisieren soll, weil ich, wie gesagt, in The Sacrifice, ich glaube, ich habe das irgendwann mal, habe ich diesen Kurzgeschichtenband auch gelesen, aber habe ich nicht mehr im Kopf, kritisieren soll oder jetzt die Macher des Films. Aber die singt dann auch an einer Stelle und das ist halt wirklich 1:1 Ursula.
Ja.
Und dann dachte ich mir schon so, war dieser Song jetzt auch notwendig, weil das wirkt dann fast wie so ein Disney-Film innerhalb des Witcher-Universums und da war ich dann raus.
Du hattest aber auch noch erwähnt, Jonas, dass du ja das jetzt extra nochmal gelesen hast.
Ja, genau.
Was sind denn jetzt so krasse Unterschiede?
Genau, das würde mich auch mal interessieren.
Ja, also generell, alles, was man unter Wasser sieht, findet überhaupt nicht im Film statt. Das Einzige, was wir wissen von der Unterwasserwelt, ist diese Shiannas, die immer mal wieder an die Oberfläche kommt, um mit, ich muss mal gucken, wie der heißt, Aglovall, diesem Sohn des Herzogs, um mit dem anzubandeln. Weil das ist ja quasi so die Grundstory, dass halt ein Mensch mit einer Meerjungfrau quasi eine Beziehung führen will.
Also der Prinzessin auch.
Genau, also quasi er ist der, im Film ist er der Prinz von, oder der, doch der Prinz, glaube ich, ne?
Genau, der Sohn des Königs.
Genau, und sie ist die Tochter des Königs von unter dem Wasser. Und in der Kurzgeschichte ist es so, dass es gibt gar keinen Vater. Aglovall ist der Herzog und er ist auch das größte Arschloch aller Zeiten. Er ist mega gierig, er ist ein Premium-Dusch, er ist ungeduldig und im Film hat er ja so eine kleine Figurenentwicklung, ne, wie er so sich selbst findet, so den Mut findet, für das Gute einzustehen quasi.
Das wäre so viel spannender gewesen, wenn er auch noch so ein Arschloch gewesen wäre.
Ja.
Ich finde, das ist ja dann auch viel näher, finde ich, an so einer Message von The Witcher, dass ja dann doch auch eher schlechtere Menschen porträtiert werden, als jetzt so Prinzen, die, weißt du, so süß sind und so.
Und das Witzige ist halt an der Verfilmung im Vergleich zum Buch, die haben das Ende einfach geswitcht.
Ach Quatsch.
Ja.
Oha, was?
Also ja, obwohl er halt dieser Ultra-Dusch ist, passiert, ich will das jetzt nicht spoilern, aber passiert das nicht mit ihm, sondern mit ihr. Und sie sagt dann quasi so auf die Tour, ja, a little sacrifice.
Ach, krass.
Also ein kleines Opfer.
Oh.
Also das dreht nochmal so die ganze Geschichte um. Das ist halt, ich finde, wenn man dann sich nochmal den Film anguckt, dann wirkt es halt schon wie so eine Hollywood-Version davon. Weil so hättest du das, glaube ich, auch nicht in so einem Hollywood-Film erzählt.
Das stimmt. Ja, es ist dann jetzt, also was sie daraus gemacht haben, ist eine Disney-Geschichte.
Ja.
Und wie es eigentlich ist, ist es ja dann eine Tragödie, würde ich sagen, ne?
Ja, ja.
Boah.
Und
das rückt das jetzt alles nochmal in Perspektive und ich muss sagen, dass der Film dann bei mir ein wenig noch schlechter wegkommt.
Ja, das ist dann auch so, im Film metzelt Geralt ja einen Fischmensch nach dem anderen ab und im Buch wird er irgendwie schon von so 2 oder 3 Stück übermannt und stirbt fast. Das fand ich auch ganz interessant. Er wird da auch engagiert, um Übersetzer zu sein für die beiden. Also dann quasi, er kann ja diese Elder Speech, diese Elternsprache und übersetzt dann für im Film den Sohn des Königs und im Buch halt dann für den Herzog.
Gibt's Essie in der?
Essie gibt's auch und es gibt auch diesen Struggle zwischen den beiden, das haben die auch komplett geändert, weil die ja so anbandeln und da passieren ein paar Dinge und Geralt merkt halt in der Kurzgeschichte, also er will halt erst was mit ihr anfangen, aber halt nicht so, also weil er halt so ist, wie er ist, aber er weiß halt immer noch so im Hinterkopf, es gibt Yennefer.
Mhm.
Und dann ist es dann so, es gibt so diesen Moment in der Geschichte, wo er merkt, so, dass er überhaupt nichts für Essie fühlt und dann quasi auch so von sich wegstößt.
Mhm.
Also dann, und das hat dann eher so eine, was am Ende was Platonisches und nicht so, wie es im Film erzählt wird.
Okay.
Ja, und es gibt ein paar richtig coole Wortgefechte zwischen Rittersporn und Geralt, weil ich finde, Rittersporn oder Jaskier, das ist halt, das ist schon eher so eine Hofnarrfigur, der halt immer so einen flapsigen Spruch auf der Lippe hat und irgendwie nie was Interessantes beizutragen hat. Und in der Kurzgeschichte, Da lest ihr mal hier Geralt auch so richtig die Leviten.
Voll gut.
Das ist richtig gut. Also ich kann nur euch empfehlen, mal die Kurzgeschichte zu lesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Gerade wenn ihr den Film geschaut habt, die Geschichte ist 30 oder 40 Seiten lang.
Mhm.
Ja,
okay.
Die ist echt gut.
Ich finde aber auch, wenn man jetzt Lust hat, nochmal in so das, also ein bisschen Witcher-Gefühl, ein bisschen Atmosphäre, ich finde schon, dass man sich den Film anschauen kann.
Ja.
Ich finde, er ist nicht so schlecht, dass er einen aufregt, aber ja, ich finde schon, man hätte ein bisschen mehr draus machen können.
Ja, anscheinend liefert Netflix in letzter Zeit echt nicht ab, wie eigentlich immer auch. denn ich habe tatsächlich den Film irgendwie schwanger gesehen.
Irgendwie schwanger?
Irgendwie schwanger.
Wie heißt der im Original?
Der heißt Kinda Pregnant.
Kinda Pregnant?
Im Original. Und das ist eine Amy Schumer-Komödie. Und Amy Schumer-Komödien sind ja generell eher so ein bisschen, naja, nicht so gut. Und
also ist mit Amy Schumer oder von Amy Schumer?
Mit Amy Schumer und von Amy Schumer auch produziert.
Okay.
Und in diesem
Film.
Das
Beste von Besten.
Das Beste von Besten, ja. Und dieser Film dreht sich um Lainey. Und sie möchte seit ihrer Kindheit, hat sie eigentlich nur einen riesigen Wunsch, irgendwann mal schwanger zu werden und ein Kind großzuziehen. Und,
okay.
Wie alle Frauen.
Wie alle Frauen, ne? Weil das natürlich so ein sehr progressiver Gedanke ist, natürlich. Und in diesem Film geht es dann um die erwachsene Lainey, die auch immer noch unbedingt schwanger werden möchte. Und alle in ihrem Umfeld werden schwanger. Nur sie nicht, weil ihr
Freund. Sie ist irgendwie nicht schwanger.
Ja, sie ist irgendwie nicht schwanger.
Wie passiert das denn, Lainey?
Okay, also es gibt Bienchen und Blümchen und okay. Ja, dann wird hart gebumst. Auf jeden Fall ist es halt so, dass sie unbedingt davon träumt, schwanger zu werden. Ihr Freund hat allerdings andere Probleme, wo sie so denkt: Oh mein Gott, mein Freund macht mir jetzt endlich einen Heiratsantrag und dann können wir Kinder produzieren. Schlägt ihr Freund vor, jo, nee, lass mal hier einen Dreier machen irgendwie.
Und, hä?
Ja, das, also ihr Freund möchte einfach nur polyamoröse Beziehungen haben.
Ach so, okay.
und ist nicht so committed, mit ihr eine Familie zu gründen. Und das macht sie richtig traurig. Und dann kauft sie sich einfach so ein Fake-Pregnancy-Belly. Also einfach so ein Fake-Schwangerschaftsbauch und läuft damit rum und tut so, als ob sie schwanger wäre. Und darum dreht sich dieser gesamte Film.
Also das heißt, sie ist einfach eine Betrügerin.
Genau. Und dann verliebt sie sich in einen Typen, der sie aber schwanger, also mit diesem Schwangerschaftsbauch kennengelernt hat. Und dann geht es natürlich irgendwann darum, oh mein Gott, ich muss ihm natürlich die Wahrheit sagen, dass ich eigentlich nicht schwanger bin.
Sie sehen sie sich nie nackt dann? Oder?
Ja, es ist hochkomplex. Es ist fast so eine krasse Lore wie die von The Witcher. Auf jeden Fall möchte ich einmal nur sagen, dieser Film ist wirklich schmu. Der ist richtig scheiße, ich finde ihn nicht gut.
Ich liebe deine Wörter, die du immer hast für so Filme, die scheiße sind.
Ja.
Ich finde, du hast immer so kreative, weißt du, so schmu.
Ja, aber es ist wirklich, also das ist...
Wieso nicht? Also findest du also, einfach die Geschichte des Hanebüchens?
Also wir kommen halt einfach mal ohnehin schon dazu, dass dieser Film so ein sehr klassisches, sehr alteingesessenes Rollenbild hat irgendwie von der Familie, so dieses, oh mein Gott, dass Frauen nur davon träumen, Kinder in die Welt zu setzen und dann für die da zu sein. Und das ist so unfassbar veraltet und dass das in einem Film im Jahr 2025 noch so präsent transportiert wird, finde ich schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und dann kommt es noch dazu, dass es eine Amy Schumer-Komödie ist, worum es eigentlich immer nur darum geht, die ganzen Gags bauen darauf auf, sich über sie lustig zu machen, sich über ihren Körper lustig zu machen und sie einfach nur in sehr unangenehme Situationen zu stecken. Und das finde ich so, warum? Also es ist so sehr peinlich und auch einfach nur schade auch. Okay. So dieses so, warum macht man das überhaupt? Und lohnt sich wirklich kein bisschen. Der ist richtig kotze.
Aber hast du denn quasi schon so mit der Intention geschaut, okay, heute will ich mich mal so selbst bestrafen? Oder war das einfach so, ich bin Lenny, ich gucke alle Komödien?
Exakt so. Also so, es ist halt so, wenn ich da sehe, Netflix hat was Neues rausgemacht, bin ich natürlich direkt am Start in den Top Ten.
Wie heißt der Film?
Irgendwie schwanger.
Okay.
Hey, das ist voll der geile Titel. Den kannst du nicht vergessen einfach. Nee. Kinda Pregnant.
Ja, kinda Pregnant. Und der ist auch kinda shitty. Also es gibt so, es gibt halt so ein Gag am Anfang, wo sie hat so ein Clubbett und sie wird halt von diesem Clubbett weggeschleudert. So, das sind die Gags in diesem Film.
Also so.
Hey, das ist doch voll lustig.
Ja, übelst funny, ja. Okay. Nee, guckt euch den nicht an. Guckt euch lieber The Witcher an, aber auch nur so halb lieber.
Ja.
Was ist denn mit den Starts der Woche? Sollte man die sich angucken?
Da soll man vielleicht auch ein bisschen fern
von. Ich weiß es nicht, weil wir haben unter anderem einen Start, einen neuen Mel Gibson-Film. Yay. Und zwar Flight Risk mit Mark Wahlberg. Und da spielt eine US-Marshall-Agentin, Madeline, die soll den Buchhalter Winston zu einem Gerichtstermin von Alaska nach New York bringen. Und wie macht man das am besten? Natürlich mit dem Flugzeug. Deshalb wird eine kleine Cessna gechartert. Aber der Pilot dieses Flugzeugs, der hat andere Sachen vor. Und du hast den Film gesehen, Lenny.
Ja, und auch hier, der Trailer verrät wirklich den gesamten Film.
Ja, ich hab mir den Trailer angeguckt und habe mir dann gedacht, so, ja, cool, das passt. Ich muss jetzt nicht mehr wissen. Und es gab einen Trailer, einen Kommentar unter dem Trailer. Den habe ich mitgebracht, den fand ich ziemlich witzig. Man, that was a good movie. Wonderful pacing, great story, fantastic cast. And only 2.5 minutes long.
Ja, ey, wirklich. Also es ist so, ihr schaut den Trailer und ihr habt wirklich den gesamten Film gesehen. Vor allem, weil dieser Film auch echt kotig ist. Also, es ist so, der sieht wirklich, wirklich miserabel aus. Es gibt am Anfang in diesem Film so einen CGI-Elch und du bist halt wirklich, also, ja.
Aber ich denke mir auch manchmal, wer sitzt da in einem Motorenrahmen und sagt so, Leute, wir brauchen Elch.
Ja.
Weißt du, was also das dieser Film heißt Flight Risk. Wieso muss man da einen Elch
drauf machen? Ja, weil es schneit am Anfang, ist Alaska.
Ja, genau, das ist halt Alaska und es gibt so eine Szene,
wo... Und die hatten kein Geld, um das in Alaska zu drehen.
Ja. Das ist so dumm.
Ja, aber
nimm einfach ein... Keine Ahnung was. Was ist ein Tier, was man nicht animieren muss?
Auch ein echter Elch kriegt man irgendwie
original. Ja, kriegt man nicht einfach so Szenen von echten Elfen?
Elfen wären stark.
Echten Elchen vor einem Greenscreen und dann fügt man das so ein und das ist dann zumindest ein echter Elch?
Ja, also ich weiß auch nicht, was ich glaube, das ist wirklich so für Mel Gibson so ein Überbrückungsfilm, bis er jetzt hier nochmal die Passion Christi 2 raushauen kann.
Nee, das war doch ein Zweiteiler, ne?
Ja.
Die Resurrection Part 1 und 2 oder sowas.
Ich weiß es. Ich weiß
krasser
auch nicht.
Spoiler, finde ich.
Ja, was er auf jeden Fall. Ja, das ist halt.
Der Spoiler steckt im Titel.
Jesus. Das ist dann auch, steht dann eigentlich in den Credits irgendwie von Passion Christian am Ende: Jesus Return, will return.
Will return.
Inspiriert von.
Inspiriert von wahren Begebenheiten.
Will return again.
Again. Ja, Mark Wahlberg returned auf jeden Fall hier für Flight Risk.
Der hat eine wunderbare Frisur in dem
Film. Ja, er hat eine Halbglatze in diesem Film und trägt ein Toupet, also seine Figur. Und es soll so wahnsinnig witzig sein, sieht aber einfach nur ultra dämlich aus. Und ich weiß nicht, dieser Film ist so, er wirkt, als ob er so perfekt in den 90s funktioniert hätte. So ein Direct-to-VHS-Film. So Twist.
Aber ist das auch so in dem Film? Weil im Trailer wirkt es so, als ob halt fast der gesamte Film in dem Flugzeug stattfindet und das dann quasi um diesen Kampf zwischen den Leuten geht. Und er kann das fliegen, aber die anderen können nicht fliegen, und aber er weigert sich dann, bla bla bla.
Exakt. Also das es geht halt einfach die ganze Zeit darum, dass sie ihn halt diesen Buchhalter zu einem Gerichtstermin bringen wollen, also nach New York fliegen. Und
aber das Einzige, was ich cool finde, ist eigentlich der Titel, weil er so doppeldeutig ist.
Flight Risk, ja, das stimmt.
Aber das war es auch schon.
Aber er sieht nicht gut aus. Also dieser CGI-Elch ist halt wirklich, der ist so...
Sorry, ist so lang. Der ist wirklich so, ich weiß nicht, wieso ich mich an diesen Elch aufhänge, aber ich bin wirklich so, oh, ich weiß nicht, ich hasse sowas.
Ja,
einfach kein Elch.
Aber du wirst den Film dann auch komplett hassen, weil also das ist so wirklich nur die Spitze des Eisbergs, denn auch diese gesamten Flugszenen, alles Mögliche sieht wirklich... nicht gut aus.
Aber es ist nicht in einem echten Flugzeug gedreht.
Es hätte halt wirklich, also ist auch nicht spannend. Also du gehst da rein und vergisst alles Mögliche. Der ist von Sekunde 1 an so vorhersehbar. Und
aber Flight Risk mit Tom Cruise wäre interessanter gewesen, weil dann hätten die das alles so in echt gedreht.
Ja, auf jeden Fall. Also das
hätte sich so ans Flugzeug drangehängt.
Da ist doch schon wieder was, ne, im neuen Mission Impossible, wo er sich an so eine Propellermaschine dranhängt.
Schon wieder. Aber ich frage mich auch so die ganze Zeit, was will dieser Mann, also er muss halt sich wirklich so erschießen lassen, damit es wieder spannend wird.
Er fängt eine Kugel mit seinen Zähnen.
Ich glaube, Tom Cruise ist der Mensch, dem ich das leider zutrauen würde.
Ja,
dass es hinkriegen würde. Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, wie Chesna geschrieben wird. Ich dachte immer, Chesna, also so dieses, ne, diese
Flugzeuge,
dieses Modell, wird geschrieben wie Chestnut. Also,
ja.
Und ich bin wirklich gerade so richtig verwundert.
Das gelernt heute, ne?
Wirklich was gelernt.
Ja.
Wahnsinn. Gut.
Aber die große Frage ist natürlich, ob man bei dem zweiten Kinostart diese Woche auch was lernen kann. Ach. Und zwar The Monkey.
CGI-Monkey.
Von Osgood Perkins, basiert auf einem Roman von Stephen King. Und da geht es um einen Spielzeugaffen, der für Todesfälle sorgt. Und Lenny hat diesen Film auch gesehen.
Ja, es ist tatsächlich sogar nur eine Kurzgeschichte von Stephen King.
Ja.
Das ist ja der jute Dude, der Longlegs gemacht
hat. Genau.
Von Stephen King. Das ist der gute Dude, den kennt ihr vielleicht von S.
Stimmt.
Hat auch Shining geschrieben.
Das ist so ein Independent-Romanautor.
Genau. Ja. Und
das ist
ziemlich groß auf X.
Genau, der amerikanische Sebastian Fitzek.
Boah, das ist so kontrovers.
Das ist
unintuitiv kontrovers.
Genauso kontrovers war aber auch der Film Longlegs, denn der ist ultimativ gut angekommen gefühlt bei allen, außer bei uns. Also wir sind so ein paar der
wenigen. Ich habe noch nicht gesehen.
Hater. Ja, wir waren mal wieder die Hater. Ne? Ja.
Also ich meine, wir fanden den ja auch visuell ganz
stark,
gut.
Visuell wirklich stark.
Stark, ja. Und,
inhaltlich dann eher so mau.
Inhaltlich, ne? Und
Nicolas Cage auch eher.
Ja, nicht so. Die Ankündigung war krasser als dann der tatsächliche Film, der Hype. Und wie ist bei The Monkey?
Ja, das ist die Frage, ne?
The Monkey sieht auch wieder echt gut aus. Also wirklich, wirklich gut. Es geht halt darum, dass ein Spielzeugaffe.
Das klingt schon mega dämlich.
Ja, also, aber
es ist halt eine Stephen King-Geschichte. Deshalb gebe ich da mal so Vertrauensvorschuss.
Also diesen Spielzeugaffen kennt ihr sicherlich auch aus Toy Story 3, der mit diesen Schellen so aneinander haut und der auch eigentlich wirklich gruselig ohnehin schon ist. Aber es geht darum, dass wenn er so klatscht, dass irgendeine Person im nahen Umfeld stirbt. Auf ominöse Weise. Und
also so ein bisschen auch Final Destination-mäßig.
So ein etwa. Das trifft es sehr gut. Und das Ding ist auch, dieser Film ist eher eine Komödie. Also es ist wirklich, er baut darauf auf, dass alle Todesfälle auch so sehr witzig inszeniert werden.
Ach so. Und also Final Destination als Komödie.
Ja. Das Ding ist nur, dass es halt um zwei Brüder geht, die mit diesem Affen halt konfrontiert werden, beziehungsweise den in ihrer Kindheit hatten, und dann gibt es so einen Zeitsprung, dass sie ihn als erwachsene Menschen dann irgendwie loswerden wollen, diesen Affen unbedingt. Und es gibt auch einen Twist in diesem Film, wirklich, den man auch irgendwie. Das ist ein Twist. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ein Shyamalan-Twist?
Ja, so in etwa. Auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass diese beiden Brüder mit diesem Affen konfrontiert werden, und dieser Film schafft aber nicht diese Balance zwischen Komödie und Ernsthaftigkeit, weil es ist keine reine Komödie, es gibt noch sehr viele ernste Themen, die behandelt werden, aber wirklich, das funktioniert überhaupt nicht, dass er da irgendwie das irgendwie hinkriegt. Dann es hätte als reine Komödie, finde ich, hätte es durchaus funktioniert. Aber ja, nee. Ich finde, er ist auch strukturell irgendwie so total dumm. Man verbringt, glaube ich, so wirklich das erste Drittel in der Kindheit von den beiden und das wirkt die ganze Zeit wie so ein Opener von einem Film, der eigentlich nur so 5 bis 10 Minuten lang dauern
soll. Aber der hört einfach nicht auf.
Genau, und du regst dich so auf, so dieses, oh Gott, jetzt kommen doch bitte mal die Opening Credits, dass es hier losgeht. Aber wirklich, der Film verrennt sich so sehr lange mit einer sehr langen Einleitung und dann...
Ja, okay.
Läuft das Ende halt so vor sich hin.
Schade.
Ja.
Haben wir heute sehr viele negative Starts.
Ja, aber vielleicht macht so ein Start das Ganze wieder wett.
Stimmt.
Denn es ist auf Wow, diese Woche Montag, ist die 3. Staffel von The White Lotus erschienen. Und ihr habt schon reingeguckt, ne?
Ich habe die ersten 4 Folgen geschaut.
Ich habe die ersten 6 Folgen geschaut. Also es waren die... Screener, die wir
haben. Screener?
Ja, 2 Folgen fehlen uns noch, oder beziehungsweise dir dann 4.
Ja, genau.
Aber dann hol das doch mal ab hier. Was ist The White Lotus überhaupt und was ist jetzt hier? Kann man Staffel 3 gucken, ohne Staffel 1 und 2 geguckt zu haben?
Das ist die erste Staffel, wo ich sage, dass es sich lohnt, tatsächlich ein bisschen Vorwissen zu haben.
Ja.
Weil eigentlich sind sie ja sehr,
Es ist eigentlich eine Anthologieserie.
Aber es gibt halt Figuren, die jetzt hier nochmal vorkommen, die schon in der ersten Staffel mitgespielt haben, beziehungsweise in der zweiten.
Ja.
Und ich würde aber auch sagen, dass man das verträgt, dass man diese Storyline.
Das ist so vernachlässigbar. Also das versteht man auch, ohne die anderen beiden Staffeln gesehen zu haben.
Man kann sich's denken.
Ja. Und genau, The White Lotus, so heißt ja diese Luxushotelkette innerhalb dieser Welt, in der die Serie spielt. Und die erste Staffel hat auf Maui gespielt, also in Hawaii. Und die zweite Staffel in Italien. Und jetzt spielt die 3. Staffel in Thailand. Und worum geht's? Es geht eigentlich immer um dieses Luxushotel. Das ist quasi so das sind die Grundpfeiler, da kommen halt immer sehr viele Familien hin und die bringen halt alle ihre eigenen Probleme mit. Und oft ist es halt auch so, die erste Staffel, ich finde, die hat das halt super gemacht. Ich glaube, die erste Szene in der ersten Staffel ist, dass jemand abreist von Maui aus dem Flughafen und nebendran ist ein Sarg. Also du weißt schon, es wird auf irgendwas hinauslaufen, dass jemand stirbt, aber du weißt halt nicht, wer.
Ja,
das ist geil.
Die erste Staffel ist so gut.
Die erste Staffel ist so gut, vielleicht auch, weil es nur 6 Folgen sind und weil die Geschichten, die halt erzählt werden, diese ganzen Familien oder auch die Angestellten, es geht auch um die Angestellten der Hotelkette manchmal, weil die so interessante Figuren sind, so interessante Konstellationen. Und ich finde die Serie so faszinierend, weil du halt einerseits dieses paradiesische Idyll hast und diese perfekten Strände und es ist Urlaub und die Leute kommen zum Entspannen. Aber die Leute, die da halt ankommen, die bringen halt alle ihre Probleme mit, die bringen ihre Beziehungsprobleme mit, ihre Arbeitsprobleme und das clasht halt alles aufeinander und es geht ja immer um mehrere Familien und wie das dann halt alles so zusammengeführt wird, finde ich super interessant.
Ja, ich finde aber auch ein Punkt, den du jetzt ein bisschen ausgelassen hast, wo ich aber auch sage, der ist zentral, ist halt, dass es auch immer um so Reichenkritik geht. Ne? Also es geht auch um so darum, diese Leute, die einfach arschviel Asche haben, die da hinfahren, sich null mit dem Land beschäftigen und dann einfach da Luxusurlaub machen wollen. Und dann ja auch so ein bisschen schon, dass sie so insgeheim auch so ein bisschen so verrottet sind.
Ja.
Und ich finde, das hat die erste Staffel richtig gut hinbekommen, die zweite auch.
Und die dritte ist jetzt, finde ich, da ist es mit der einen Familie jetzt extrem so on the nose.
Ja, sehr. Also es gibt halt eine Familie, das kann man jetzt hat man in der ersten Folge jetzt auch schon gesehen, die schon veröffentlicht ist.
Die sind so hassenswert.
Oh mein Gott. Also wirklich, der Vater ist halt so ein Finanztyp.
Der wird gespielt von Jason Isaacs.
Genau, also der Lucius Malfoy. Shoutout geht raus. Und die Mutter, die ballert sich eigentlich die ganze Zeit mit so Drogen zu. Also die ist wirklich gar nicht mehr richtig da. Der Sohn wird gespielt von Patrick Schwarzenegger, also so dem Sohn von Arnold Schwarzenegger, der ja per se auch übelst das Snapo-Baby ist. Der spielt eigentlich fast so ein bisschen sich selbst. Also trägt die ganze Zeit so diese Bootsschuhe und so zugeknöpfte Hemden bis oben. Also er ist wirklich so dieser, ne, der so ein, weiß ich nicht, in den USA so ein Ivy League College besucht und halt.
So ein richtiger Finance-Bro.
So ein Finance-Bro.
Der will so seinen Vater nacheifern. Der sagt so, Dad, wir müssen hier Business machen, ich gebe mein Handy nicht ab, ich muss immer erreichbar sein.
Ja, genau.
Und er spielt das so gut. Ja. Also das ist wirklich so hassenswert.
Wie die Faust aufs Auge. Ich finde, man braucht nur eine Sache zu wissen über ihn, und zwar, dass er so Brillen trägt, die er so an so einer Kette umhält.
Oh nein.
Oh, das ist so schlimm. Oh mein Gott. Also ich finde es wirklich unfassbar. Ja, und die Tochter, die Und es gibt noch einen kleineren Bruder. Und ich finde jetzt, was man ja auch schon ein bisschen merkt, dass es sie so weird untereinander sind. Also die Geschwister sind so weird untereinander. Du merkst schon, da werden so kleine Brotkrumen gestreut, dass das so ganz, ganz komisch auf sich auflöst. Ich werde jetzt nichts weiter spoilern. Aber ich finde, die sind auch am spannendsten. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Auf jeden Fall mit weitem Abstand. Weil es halt auch so, weil es 5 unterschiedliche Figuren sind.
Ja.
Aber okay, das heißt, es ist jetzt in erster Linie einfach nur ein Drama. Wir begleiten, wie die Leute eben so. Oder also worum geht es?
Also es geht schon immer um so ein Verbrechen. Also jeder Staffel bisher gab es irgendeine Art Verbrechen.
Bei der ist es jetzt auch ganz am Anfang, können wir das spoilern. Irgendeine Schießerei findet da statt. Man sieht nicht, wer da teilnimmt, wer erschossen wird vielleicht. Ob es überhaupt eine Schießerei ist, man merkt nur irgendwie, die Leute fliehen vor irgendwas.
Okay. Ja,
genau. Aber die schaffen es halt immer so am Anfang so einen spannenden Flash-Forward zu zeigen, der dich halt so am Ball hält.
Okay, aber das habe ich schon jetzt häufig gelesen bezüglich Staffel 3, ist, dass es einen sehr langsamen Start tatsächlich hat, dass man braucht, um in die dritte Staffel reinzukommen. Ist das jetzt hier wirklich so?
Ja, würde ich schon mich anschließen. Also ich glaube, das merkt man auch ein bisschen an dem Intro-Song, weil der ist auch sehr seicht und so da waren jetzt, ich meine, das ist jetzt auch nur ein kleiner Teilaspekt, aber der ist ja bei den ersten Staffeln immer richtig krass abgegangen, weil er so eine Dance-Version ist.
Also ich kenne diesen Intro-Song auch, dass er einfach so übelst abgeht und dass man einfach richtig, richtig vibend auch immer mitsummt. Aber das ist jetzt in Staffel 3 so ein bisschen gedämpft. Ne?
Ja, also ich meine, Mike White, der Showrunner, hat ja auch gesagt, dass es jetzt so eine sehr spirituelle Reise sein wird. Also es geht viel um so Religion und auch um sowas Sphären, ja, in die sich die Figuren begeben.
Genau, diese Tochter aus dieser Familie, die ist auch quasi, die machen diesen ganzen Urlaub nur, dass sie einen buddhistischen Mönch interviewen kann.
Ja, weil sie so eine Thesis darüber schreibt, also so eine Arbeit. Ich verstehe. Also das ist so die...
Also so reich.
Okay, ich verstehe.
Und dann geht es halt schon viel darum, ob sich diese Figuren so finden. Und dann gibt es dann auch in diesem thailändischen White Lotus Resort, bieten die halt auch so eine hier Meditation an und sowas. Also das ist so das Thema, würde ich sagen, von dieser Staffel. Und so dazu passend finde ich auch, dass die einzelnen Folgen nicht so spannend sind, leider, wie die erste und die zweite Staffel für mich, weil da viel auch so angerissen wird und dann wird es erst 3-4 Folgen später wirklich zur Entfaltung gebracht. Sehr kompliziert ausgedruckt. Aber ich habe so die 6. Folge jetzt gesehen und die fand ich das erste Mal wirklich sehr spannend und so dramatisch und so aufregend, vergleichbar mit den anderen beiden Staffeln davor. Und ich finde, es hat sich bei mir sehr so schleppend angefühlt, so ein paar Folgen. Ich finde die Figuren immer noch lustig und auch teilweise wieder so überzogen, dass du unterhalten bist. Aber ich finde jetzt vom Writing her leider die dritte Staffel bisher nicht so einnehmend.
Aber ich glaube, das ist auch meckern auf hohem Niveau. Ja. Das Ding ist halt bei The White Lotus, die dritte Staffel hat jetzt den Vorteil, dass viele Leute so sehnlichst darauf gewartet haben und dass die jetzt halt dadurch einen größeren Buzz generiert. Aber der Nachteil ist halt, dass die Erwartungen jetzt halt relativ hoch sind, weil die ersten beiden Staffeln schon so gut waren. Deshalb ist das vielleicht, muss man das auch ein bisschen aus der Sicht sehen, so.
Ja, stimmt.
Wenn es die ersten 2 Staffeln nicht geben würde, wenn das jetzt eine komplett neue Serie wäre, würde man das vielleicht auch als anders bewerten, als wenn das jetzt halt die dritte Staffel ist aus eigentlich aus einer Anthologieserie.
Und ich finde schon, also die 6. und 5.
Es ist sehenswert. Ja, also guckt es euch an.
Es sieht toll aus und schauspieltechnisch ist es auch einmal richtig gut. Und ich fand, die 5. und 6. war jetzt für mich auch so gut, dass ich jetzt sehr investiert bin einfach ins Finale. Und ich meine, die letzten beiden Folgen habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass da nochmal Mike White richtig viel rausholt. Ja.
Okay. Und um dich noch ein bisschen abzuholen, oder euch alle, es spielt ja nicht nur Jason Isaacs mit und Patrick Schwarzenegger, sondern auch Michelle Monaghan spielt mit und Walton Goggins.
Oh.
Und für alle,
sehr cool.
Leute.
Für alle Deutschland-Fans, Christian Friedel ist auch am Start. Genau.
Der spielt auch eine sehr, sehr lustige Figur.
Ja, der spielt Fabian, den Hotelmanager.
Genau, Fabian, der Hotelmanager, der einfach die ganze Zeit so... so macht. Und ich finde, ich wollte nur kurz noch mal über Walton Goggins sagen, dass er auch einfach wie den Ghoul spielt in menschlich. Also er ist die ganze Zeit übelst abgefuckt und er hasst Menschen, er ist übelst der Misanthrop, er sitzt einfach die ganze Zeit nur da so rum und ist so, ich will nach Hause.
Aber du weißt ja nicht gar nicht, warum er gerade da ist.
Ich finde, das holt mich wieder ab. Und das holt mich auch wieder so ein bisschen ab. Ich habe nochmal geguckt, Jason Isaacs es ist mir nochmal aufgefallen, diesen Mann erkennt man halt so ohne seine Perücke als Lucius Malfoy auch so überhaupt nicht.
Findest du? Nee, ich finde, das ist so ein Schauspieler, der hat noch viel mehr so das Rampenlicht verdient. Also der hat auch mal verdient, jetzt zu mir anerkannt zu werden, weil der in echt vielen guten Filmen und auch Serien mitgespielt hat.
Voll.
Und wenn die auch nicht gut waren, er ist immer ein Highlight darin.
Ja, definitiv. Ich überlege gerade, weil die eine Person aus Sex Education spielt doch auch mit.
Oh. Ist Carrie Coon?
Ist es Carrie?
Ich weiß es nicht. Ich habe mir nur ein paar Namen hier aufgeschrieben. Nicht alle. Nee, aber ja, die eine Frau aus Sex Education
spielt auch mit. Amy Lou Wood, glaube ich.
Amy Lou Wood spielt mit.
Ja, genau. Und die finde ich auch richtig toll in der Serie bisher.
Sie spielt die Freundin von Walton Goggins Figur.
Oh, okay. Das ist ein Altersunterschied.
Ja, das ist auch ein bisschen
Thema. Ja, das ist auch Thema.
Okay,
ja.
Okay, ich bin gespannt. Okay, aber ihr würdet trotzdem sagen, guck wirklich Staffel
1. Auf jeden Fall.
Ja, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß dabei. Ich finde, ich vergleiche das natürlich jetzt auch mit Staffel 2 und 3. Und ich glaube, bei einer dritten Staffel, das Konzept ist irgendwann abgenutzt vielleicht. Da muss man sich was Neues überlegen. Und ich glaube, ich habe ein bisschen mehr erwartet bei Staffel 3
jetzt. Ja, weil im Prinzip ist es halt immer das Gleiche. Familien kommen in einen Ort und dann entfalten sich ihre Probleme und irgendjemand stirbt.
Also ich finde so dieses Szenario kann man sich auch jetzt nicht mehr so endlich oft ausreizen. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel sowas in Dubai nochmal irgendwie vorstellen.
Dubai fände ich cool und Ski, in einem Ski-Resort fände ich auch richtig stark. Ja.
Ich finde nämlich eigentlich so die Idee, so ein Hotel als Grundlage zu nehmen, finde ich eigentlich echt cool.
Ja. Aber ich finde es ein bisschen nervig, dass sie das machen mit diesem, dass man Figuren nochmal jetzt wiederkehrende Figuren, weil ich glaube, ich finde das besser, wenn man dann ein neues Setting.
Da ist man nicht so eingeengt.
Eben. Ja. Und
das finde ich auch cool. Also wirklich Skigebiet, glaube ich, finde ich super cool, weil ich meine, das sind jetzt nochmal wirklich auch sehr tropische Orte bisher so gewesen, so mit Strand und allem, so dass man eher, glaube ich, so immer so ein ähnliches Setting auch noch hat. Ja.
Klar. Ja, ich glaube, da gibt es bestimmt genug Orte, wo extrem Reiche hinfahren.
Ja, in Warnemünde zum Beispiel.
Auf Sylt.
Ja.
White Lotus auf Sylt, Staffel 4.
Let's do it.
Ja, hat mir super viel Spaß gemacht, mit euch hier zu podcasten.
Ebenfalls.
Und lasst uns zusammen mal in einen White Lotus fahren. Und
weiß ich noch nicht, ob wir da jetzt noch schon sind, Jonas. Also,
ist das ein Meta-Kommentar?
Nein. Nein, natürlich nicht. Ja. Ich habe nur kein Geld. Aber ja.
Ja, das ist egal, dann brechen wir ein.
Oh.
Okay.
Ja, aber das gehen wir mal. Okay, gut.
Bist du noch nie irgendwo eingebrochen, Lenny?
Ich mag deine kriminellen Adern. Das möchte ich jetzt hier on tape
verraten. Kriminellen Adern? Das klingt ja, als ob ich so schwerkriminell wäre.
Das heißt, so extreme Adern.
Boah, das ist kriminell, wie prägnant die sind.
Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Jonas Ressel. Redaktion Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt Rosa Husemann.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Es ist der spannendste Monat des Jahres. Die Bundestagswahl steht an.
Ob Steuern oder Migration, Außenpolitik oder Klima, bei uns geht es nicht nur um Wahlprogramme, sondern wir sprechen mit den Spitzenpolitikern und Politikerinnen über ihre konkreten Visionen.
Wie wollen zum Beispiel Olaf Scholz, Robert Habeck oder Friedrich Merz Deutschland verändern? Was ist die eine entscheidende Maßnahme, die sie sofort umsetzen würden, um unser Land nach vorne zu bringen?
Bei absoluter Mehrheit geht es darum, was Politikerinnen und Politiker tun würden, wenn sie keine Kompromisse eingehen müssten. Keine leeren Phrasen, sondern echte Ideen.
Ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Jan Schippmann.
Jede Woche Dienstag klären wir, was die da oben mit Deutschland vorhaben.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen rein.
Das war ein Podcast von Funk.